Jetzt mal ganz kurz. Leise sein und aufgemerkt, weil hier kommt das Intro.
Ich glaube kaum.
Ich höre nichts.
Leises Intro.
Warte, jetzt muss ich noch mal kurz. Habe ich das ausgeschaltet?
Was ist kaputt gemacht?
Ich höre was.
Hallo und herzlich willkommen zum Texttiefergehen, Ausgabe 137. Wir sprechen wieder über das Regionalliga-Kultduell zwischen dem 1. FC Union Berlin und dem FC St. Pauli.
137?
Ich finde einfach tiefe Classic.
Ja, Fabian okay. Boll und Thorsten Matuschke.
Ich versuche mich gerade zu erinnern, was unsere Aufstellung war.
Union führt 3-2 nach 0-2. Ich muss mega kotzen, oder wie war das bei Millanton? Ich höre das ja immer, Millanton nur für das Intro.
Ich höre den Millanton ja generell gerne, aber ich komme nicht so oft dazu und höre den halt dann doch immer nur, wenn wir beteiligt sind.
Okay.
Was ja mit schöner Regelmäßigkeit passiert.
Also fast forward, wir sind natürlich bei Ausgabe 644. Es ist die erste Männer-Bundesliga.
Und neben mir sitzt überraschenderweise Sebastian.
Und Steffi, ohne Blutsbrüder-Shirt. Das hast du jetzt
Ich möchte mal so sagen, es passt in mir so ganz.
Bist du sicher?
Leider ja.
Von der Körpergröße oder thematisch?
Ja, das T-Shirt ist zu dick geworden.
Ja, nee, es hätte ja auch thematisch sein können, dass du das nicht mehr traust, dich da was anzuziehen.
Das klingt total Quatsch. Also, ja, nee, die können alle ihre, also alle können gerne machen, was sie wollen. Ich aber auch.
Das ist ein freies Land und ein freies Stadion.
Genau.
Okay.
Und jeder kann natürlich gut finden und doof finden, was er will. Können wir einfach mal sagen, wer nur alle da ist, weil wir sind nämlich nicht alleine und das ist auch das Schöne daran.
Ja. Und zwar in der Leitung hören wir gleich Hans-Martin, hallo.
Hallo.
Und Robert, hallo.
Hey.
Okay.
Wusstet ihr, dass der vierte Offizielle Florian Lechner von der Insel Pöhl stammt?
Ach, die ist die mit dem Wal, ne?
Wal habe ich komplett ausgeblendet.
In den letzten Wochen die mit dem Wal, ja, aber auch ansonsten eine schöne Landschaft.
Das ist die Insel vor Wismar, ne?
Auf die Na, links von Rügen, oder?
Links von Rügen.
Naja, gut, wie
Geografie mit also, tiefer gehen.
Übrigens habe ich gerade nachgeschlagen, Teve 137 war das Auswärtsspiel gegen Hertha, wo Thorsten Matuschka den unnachahmlichen Satz Auswärtstore zählen doppelt ihr Mickey-Mäuse geprägt hat.
Ah ja, okay.
Nur weil Sebastian da gerade. Ja. Ich dachte, ich mache nochmal hier Chronistenpflicht und lenke vom Wahl ab.
Also Florian Lechner, aber nicht, es gab doch einen Spieler, der hieß Niederlechner, ne? Hieß er auch Florian?
Der hieß auch Florian, heißt doch noch Florian, spielt jetzt bei 1860 und es gab aber, wenn ich mich recht erinnere, auch bei St. Pauli mal einen Spieler mit Nachnamen Lechner, aber da fällt mir der Vorname nicht ein.
Kommt der auch von der Insel Pöhl?
Kann ich jetzt schlecht recherchieren, weil Vorname fehlt.
Aber den Eindruck, wir sollten unbedingt mal die Insel Pöhl besuchen.
Und ein bisschen rumpölen.
Boah. Du, ja, ich würde paddeln.
Ne, ich spiele so wie Union einfach da. Also.
Also ja nicht.
Genau, also wir haben ja hier eine Schattenredaktion, die sagt, Pöhl ist vor Wismar und die Insel links von Rügen ist Hiddensee, Leute.
Ah, okay. Ist das doch nicht. Ich kenne immer nur Usedom.
Aber vor Wismar ist ja auch links von Rügen, oder?
Ich wollte gerade sagen, so.
Na,
so
gewissermaßen.
Kann ja beides
stimmen.
Im weitesten
Sinne.
Da die Erde ja keine Scheibe ist, ist alles irgendwie auch mal links.
Der Spieler hieß übrigens auch Florian Lechner und stammt aber aus Ellwangen. Okay. Hat von 2004 bis 2011 beim FC St. Pauli gespielt.
Willst du uns jetzt noch sagen, wo Ellwangen ist oder reicht uns das jetzt und wir geben das einfach an David von 93?
Schwaben, glaube ich. Wechselte in der Jugend zum VfB Stuttgart. Also hört sich nach Schwaben an. Siehst du danach aus?
Wollen wir, so. Also wir tun ja alles dafür, um nicht über dieses Spiel weiter reden zu müssen, ja. Aber wollen wir vielleicht trotzdem dieses Spiel zum Anlass nehmen, um auch darüber zu sprechen?
Lasst uns mal so sagen, Sebastian hat gestern spontan beschlossen, er möchte podcasten, weil er unbedingt reden wollte, weil ihm wirklich nicht gut ging.
Weil er so gute Laune hatte.
Weil er wahnsinnig gute Laune hatte.
Also so schlimm war es nicht. Wir können ich ja erstmal sagen.
Du bist ja nicht mit dir nach Hause gefahren, sondern
Union Nick. Hat 1:1 gegen den FC St. Pauli gespielt.
Mhm, soweit korrekt.
Und während wir alle ja gedacht haben, es geht zu Hause gegen den Abstiegskandidaten, wir verlieren hundertprozentig, hat uns ja. Die Mannschaft davor bewahrt. Also insofern, das kann man erstmal positiv festhalten.
Das ist korrekt, ja, ja. Da geht noch mit.
Und ich würde da auch so bei Steffen Baumgart mitgehen, der nach dem Spiel bei Datsun gesagt hat, das ist ein kleiner Schritt gewesen.
Ein Teilerfolg, hat er gesagt.
Genau. Und das kann man ja auch erstmal so stehen lassen.
Ja.
Gut. Und über den Rest müssen wir jetzt, glaube ich, ein bisschen intensiver sprechen. Es sei denn, Robert Hans-Martin, ihr wollt jetzt auch vorneweg noch ein bisschen noch was dazu sagen, aber sonst würde ich sagen...
Nö, also ich glaube nicht, dass ich in das Spiel reingegangen bin mit der Erwartung, dass wir das verlieren.
Das da würde ich mich anschließen.
Aber ansonsten können wir gerne das jetzt detailliert aufschlüsseln, was uns gefreut hat. In dem Spiel.
Was hat euch denn so positiv da hineingehen lassen? Hattet ihr das Heimspiel gegen Bremen vergessen?
Nein, aber ich habe die Aufstellung gesehen und habe gedacht, naja, das sieht doch auf dem Papier gar nicht so schlecht aus. Lass mal vielleicht ein bisschen optimistischer reingehen als sonst. Ich bin ja sonst immer der Zweckpessimist hier und dachte, vielleicht, wenn ich das mal nicht bin, klappt das vielleicht. Und die ersten 10 Minuten sah es ja auch gar nicht so schlecht aus.
Okay. Rubi, ich habe einfach deinen Job gemacht. Ich bin
du warst wirklich, der Zweckpessimist.
Ja, ich bin da reingegangen, aber ja, nee, tatsächlich nicht zweckpessimistisch, sondern tatsächlich mit so einer... Naja, wir werden noch das überstehen, Haltung. Also ich war, also normalerweise, ich freue mich immer, in die alte Försterei zu kommen. Das war auch gestern so. Aber ich habe ehrlich nicht viel erwartet, weil ich tatsächlich noch so die Sachen, die so oll waren, die hatten sich sehr doll bei mir festgesetzt. Und vor allem auch der Moment, wo alle für uns spielen und wir können den Klassenerhalt sicher machen. Wir müssen nur mal gegen jemanden von den unteren drei Plätzen hier gewinnen. La, 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 alles ist so. Und das ist was mich schon als, schon wenn diese Konstellation irgendwie im Raum steht, habe ich direkt schlechte Laune. Und das ist aber, glaube ich, wirklich so eher so Erfahrungswissen. Das macht der Körper von selber. Das ist eher so Muskelgedächtnis. Das hat nichts damit zu tun, dass ich also, das hat nichts mit der Aufstellung oder einer realen Situation zu tun, sondern nur so ein, oh nee. Und das heißt natürlich nicht, dass ich nicht hingehe. Das heißt auch nicht, dass ich irgendwie mich zurückhalte beim Krachmann oder so. Aber ich bin tatsächlich eher nicht so wahnsinnig optimistisch an meinen Platz gegangen.
Ich bin da nicht so abergläubisch und hatte durchaus so einen verhaltenen Optimismus. Aber ja, also ist halt so ein Spiel, was wir im Zweifel wahrscheinlich eher gewinnen als verlieren und auch nicht völlig unwahrscheinlich unentschieden spielen. So, also so hatte schon durchaus kein so schlechtes Gefühl. Die Aufstellung hat mich dann eher ein bisschen, also in einem Punkt zumindest ein bisschen verwundert, weil ich St. Pauli sehr defensiv erwartet habe und mir dann so ein Tempospieler wie Oliver Berg nicht so richtig einleuchtete. Aber das hat jetzt auch meine Erwartungen nicht großartig verändert dann.
Also ich habe gedacht, da steht dann Ilic vorne und Berg und das heißt, egal was kommt, der Ball wird lang gespielt und dann muss einer den Ball runterholen, das ist Ilic, und der andere muss reinlaufen, das ist Berg. So. Und habe gedacht,
ja, aber gut, der Raum ist ja nicht so wahnsinnig groß, in den er dann reinläuft. Also das war so mein Gedanke.
Das interessiert und ja Oliver Berg dann erstmal nicht so?
Ja, aber dann ist sein Tempo egaler, wenn so, da schon viele Leute vor ihm stehen.
Ja.
Das meine ich. Seine Stärke wäre ja, wenn St. Pauli weit aufrücken würde und dann da Wiese dahinter wäre. Das ist ja das, was du ihn eigentlich haben willst.
Also St. Pauli, ja, offensiv auch ähnlich gefährlich in der Rückrunde wie Union. Also da habe ich jetzt nicht so viel erwartet. Aber ich habe viele lange Bälle erwartet. Das, und ich glaube, da wurden
da wurdest du nicht enttäuscht, oder?
Naja, kommt ab wann dann, ne, ist die Frage. Also gut, waren jetzt keine nicht lange Bälle in den ersten 10 bis 15 Minuten, aber ich glaube, da war noch ein bisschen Varianz drin in dem Spiel, mehr als ich erwartet hätte nach den letzten Spielen. Aber also ich teile das, glaube ich, mit Hans-Martin so ein bisschen. Ich war jetzt nicht super optimistisch im Sinne von, das gewinnen wir auf jeden Fall. Aber es war mehr so, Ja, warum denn nicht? Ne? Wir haben auch gegen Leverkusen gewonnen, wir haben gegen Freiburg gewonnen. Das wäre doch auch mal, warum denn nicht?
Also wichtig war ja, wir haben gar keinen Innenverteidiger auf der Bank gehabt. Wenn wir nochmal über die Aufstellung sprechen wollen.
Das fand ich auch ein bisschen weird, ehrlich gesagt.
Und es lag jetzt nicht daran, dass Stanley Nsoki zum Beispiel verletzt war.
Wir können ja erstmal sagen, dass Stanley Nsoki noch letzte Woche, beim letzten Spiel in der Startelf stand und jetzt stattdessen Jogo Leyte, endlich möchte ich dazu sagen, zurückgekehrt ist.
Ja, nach langer Verletzung. Einem so ein sicheres Gefühl, oder?
Ja, was schon. Aber leider dann auch dafür gesorgt, also nicht das hat dafür gesorgt, aber zeitgleich wurde Nsoki ja dann auch nicht mal auf die Bank gesetzt.
Und da hat der Trainer aber gesagt, das hat doch rein Trainingsgründe.
Nee, das hat er so nicht gesagt.
Wie hat er es denn gesagt?
Er hat gesagt, er war spielbereit und das ist dann eine Entscheidung, die der Trainer trifft und ich habe die so getroffen.
Mhm. Ah, nee, der hat schon noch in irgendeinem Interview auch so ein Nachsatz, okay, dass er der Meinung war, dass die Trainingsleistung nie so überzeugend war.
Okay, also gut, dann ich hab nur die PK gesehen.
Genau, ich habe jetzt in ganz flapsig, aber ich habe ein bisschen gelesen und das kam noch in irgendwie so einem halben Nachsatz. Das, ja, aber ich freue mich halt immer, wenn Diogo Leyte da ist und spielt. Also ganz banal, weil ich finde den gut und zuverlässig und finde halt Duki Late Lieblingsabwehr. Uns ist gerade eine Katze zugelaufen.
Ist ja okay. Nimmst du Leo Querfeld auch noch mit?
Ja, rein, natürlich, oder? Selbstverständlich.
Darf der nicht?
Absolut.
Der ist die Kirsche auf der Lieblingsabwehr.
So, und dann vielleicht noch eine Sache vor dem Spiel. Wir haben ja alle den gleichen Gag gemacht, indem wir gesagt haben, die Scanner schießen heute die Tore, uh-huh, weil die ja nicht am Einlass zu finden waren.
Aha. Uh-huh. Mhm.
Na, die Scanner schon. Ne?
Aber dysfunktional.
Ja.
Und das hatte, also habt ihr das irgendwie verstanden, wie das kontrolliert wurde?
Durch Sichtkontakt.
Ja, also ja, aber bei uns war es so, wir sind dann halt durch die offenen Scanner-Drehkreuze durch. Dann gab es die Abtastung nach Sichtkontrolle, Gesichtskontrolle. Und dann stand nochmal jemand da, der die Karte sehen wollte.
Nee, bei uns war tatsächlich, also die Reihenfolge schon so wie sonst auch. Also ich habe mein Ticket vorgezeigt, allerdings bei dem Ordner, der mir ansonsten am Drehkreuz freundlich zuwinkt. Mhm. Und dann war halt das ganz normale Taschenkontrollieren und dann war halt nochmal drauf gucken, wenn du hochgehst im Block. Aber es war halt wirklich tatsächlich einfach, meine Augen scannen einen QR-Code. Okay.
Ne, das war nicht so einfach, weil ich habe ja meine Dauerkarte immer in der Wallet.
Mhm, same.
Und das haben sie nicht akzeptiert.
Echt? Bei mir schon.
Nee, bei mir nicht.
Bitte?
Weil den QR-Code konnten sie nicht lesen.
Ja, aber steht doch trotzdem drunter, wenn du es in der Wallet hast. Also steht doch trotzdem was drauf, für welches Spiel das ist.
Ja, nee. Ich habe die Dauerkarte da drin.
Ach, du hast die gesamte Dauerkarte.
Richtig.
Ah, okay, ja gut, dann
sehe
ich das fast noch ein.
Und dann haben sie gesagt, nee, da sehen wir ja nicht, welches Datum und welche Uhrzeit. Hm. Mach mal die App auf. Und dann muss ich eine App wie so ein Urmensch das rausholen.
Also so wie Icke, das meint er damit. So ein
Urmensch.
Und habe dann...
Aber er hört noch hier Dings Radio, wisst ihr?
Hm. UKW.
Und dann durften wir rein. Aber es hätte ja jeder haben können. Also jeder hätte sich ja quasi...
Ja, aber die meisten wussten nicht, dass die Scanner kaputt sind, ja, bis sie versucht haben, was drunter zu halten. Es hat sich ohne wirklich rumgesprochen bis nach hinten.
Also ich hätte halt jedes PDF 50 Mal ausdrucken können.
Genau.
Und sie hätten es nie nachvollziehen können.
Ich hab von einem guten Freund, der schon drin war, als wir noch draußen standen, habe ich die Nachricht bekommen, Scanner sind kaputt, wird voller heute.
Verstehe.
War aber doch nicht der Fall.
Nee, war
also zumindest bei uns war nicht spürbar mehr Leute da, sage ich mal so.
Nee, ganz im Gegenteil. Ich fand's, werden mehr bei Freiheit, hätte ich gesagt. Aber
ja, stimmt, wir standen
kann auch an drüber. Ostern liegen.
Ja, wobei man ja so ein, ich meine, so ein QR-Code-Scanner, jetzt mal rein technisch gesagt, den kriegst du ja auch hin, ne, da hältst du einfach ein Telefon drauf und dann kannst du so ein QR-Code ja auch, QR-Code, Herrgott.
Ich habe das schon funktionieren heute sehen, wie du gerade sagst.
Kannst du auch offline scannen, ne? Also da musst du jetzt nicht mal irgendwie ein fancy System dahinter haben, was eventuell gerade nicht funktioniert. Kannst du auch mit einem Telefon machen.
Ja, ich kann auf jeden Fall sagen, dass ich aus Sicherheitsgründen immer meine Dauerkarte als Plastikkärtchen immer noch dabei habe, weil ich immer nicht weiß, wann mein Strom alle ist.
Du druckst auch im Zug habe extra die Tickets nochmal aus, ne?
Nee, weil im Zug habe ich ja keinen Drucker.
Ja, ist schon meine.
Also,
ich habe bezahlt kein extra Geld bei Union für so eine Plastikkarte.
Ich sammle die, Mann. Ich finde es schön, die zu haben. Ich freue mich immer, wenn die da ist, ich die angucken kann. Und dann trage ich die ein Jahr lang spazieren, dann lege ich sie irgendwo hin und dann fängt sie doch mal noch gut.
Okay. Na denn.
Na denn. Also, alle drin?
Alle drin.
Genau.
Und dann ging es eigentlich schon los. Also, ja, warte, andersrum. Ich fand, Union kam erstmal spät raus. Und dann haben wir alle geguckt. Und es ist natürlich dusselig eigentlich. Aber wir haben auf die Torschussübungen geguckt. Und das hat uns nicht so viel Mut gemacht, ja. weil wir einfach dachten, wir gucken uns mal an und wie die alle so gut drauf sind und wenn die vielleicht Abläufe ändern oder was auch immer. Aber da war nicht jeder Torschuss. Ich meine, es war ja ohne simulierte Gegner. Ne? naja, habe ich gedacht, das wird ja dann auch vielleicht lustig. Und dann war ich nicht mehr ganz so gut drauf. Aber der Start vom Spiel war doch total super.
Ja. Die ersten 10 Minuten waren top.
Die ersten 10 Minuten, so richtig mit Fußball und einer Idee, also zu sehen, dass sie eine Idee hatten und was umsetzen wollen.
Und Kontrolle.
Ja, und ankommenden Pässen und so.
Ja.
Und
ja.
Zugriff aus Mittelfeld.
Und einen wirklich
hat mir richtig
sehr
gut gefallen.
Schuss in der 5. Minute von Duki.
Mhm. Ja.
Und der hätte auch mal reingehen können direkt.
Ja.
Das war dann leider nicht der Fall. Vorarbeit Idic übrigens. Und dann ging es aber so ein bisschen dahin. Und zwar aber jetzt nicht so auf eine schlimme Art oder so, weil St. Pauli, also ich fand sie sehr harmlos insgesamt. Ja.
Haben auch nicht wirklich viel fürs Spiel gemacht, muss man festhalten. Ne?
Ja, aber sie haben halt auch, also in den wenigen Momenten, wo sie irgendwie was gemacht haben, hatte ich nicht das Gefühl, dass das irgendeine Gefahr erzeugt.
Hm.
Längere Zeit nicht.
Ja, eigentlich.
Hinten raus so ein bisschen, so die letzten Kids liegen 5 bis 10 Minuten.
Ich würde sagen,
ja,
nach einer halben Stunde.
Würde ich dir zustimmen. Ja.
Nach einer halben Stunde waren sie dann irgendwie mal zu sehen.
Ja, aber gefährlich waren sie ja nicht.
Nee, also aber überhaupt
nicht. Die gesamten Spieler haben die 2 Schüsse aufs Tor gebracht.
Also einen davon, der war halt sehr, sehr gut.
Ja.
Das war eine
Tor, meinst du?
Ja, das war eine 25. Minute, das Tor. Mhm. War einer von 2 Schüssen aufs Tor von St. Pauli. Also ist schon schlecht, ne? Also muss man jetzt mal sagen, wenn wir uns über Union immer so mokieren und offensiv harmlos und so weiter, das war jetzt.
Sie hatten in der ersten Halbzeit, okay, das ist jetzt nicht wirklich Schuss fürs Tor und so, aber sie hatten in der ersten Halbzeit so eine Ecke, ich weiß nicht mehr genau, wann das war, aber es war noch vor dem 1:0,
ja, ja.
Wo sie diese Kurz gespielt haben und wo der Ball dann relativ unbedarft oder unbedrängt durch den Union-Strafraum gerollt ist und zum Glück der
keiner den Fuß daran
gekriegt
hat,
den Ball nicht so richtig unter Kontrolle gekriegt hat. Ja, genau. Und das war
so am langen Pfosten vorbeiging, ne?
Ja, genau, ja? Genau. Ja, das ja, war ja. So ganz kurz so ein Moment, wo ich dachte, aber da, ansonsten kam nicht viel, das ist schon richtig.
Ja.
Ja, ja, also das kommt mir manchmal so vor, so wie ich beim Poolbillard eröffne. Einfach mal reinspielen.
Und ja, genau.
Wer so rankommt. Ja, aber
ach, meinst du, haben sie noch ausgespielt, wer die Vollen, wer die Ganzen hat? Ja. Wer die Halben und die Ganzen hat?
Vielleicht. Aber wir können noch mal kurz über das Tor von St. Pauli. Der Schuss war super. Also der Schuss, der am Ende reinging.
Hm. Ja.
Da war ja aber, ich glaube, ich war mit dem Freistoß schon nicht, mit dem Freistoß-Pfiff vorneweg nicht ganz so einverstanden.
Ich habe es mir nochmal angeguckt und ich würde schon sagen, dass man den absolut so geben kann.
Ich hab's mir extra nicht
im Stadion angeguckt. War ich komplett vom Gegenteil überzeugt.
Ich habe es mir extra nicht angeguckt, weil ich dachte, oh, ich will jetzt nicht mit Fakten da rein, aber okay.
Sorry.
Ja, okay.
Das ist überraschend, wie oft das so ist, ne? Dass man mal, wenn man nochmal genau hinguckt, das, was man im Stadion...
Vielleicht sind doch nicht alle anderen Idioten.
Ja, ach was. So. Vielleicht machen die Schiedsrichter ihren Job doch gar nicht so schlecht.
Aber das kann man ja auch verteidigen und das wurde ja auch verteidigt. Also Jackson Irvine hat ja geschossen und Duki hat geblockt und dann kam Pereira und hat einfach da so eine Fackel hinterher geschickt und da war auch nichts zu machen. Das passiert ja manchmal.
Der kam zentraler, als ich es im Stadion gesehen hatte.
Ja, aber mit einem Tempo.
Mit einem Tempo, wo ich, also er war quasi direkt über Frederik Rönne oder so halb links so ein bisschen. Also er wäre an diesen Ort mit seiner Hand, hätte er durchaus ranreichen können, aber nicht in der Zeit. Also da würde ich auch nichts, keinerlei Vorwurf machen.
Ja.
Das war echt ein sehr schönes Tor, muss man einfach mal anerkennen.
Leider ja.
Ja, und da habe ich irgendwie ein bisschen überlegt, ob Union, dass die jetzt bitte nicht zu hektisch werden, weil ich dachte, es ist ja noch ewig Zeit.
Und ja.
Ich glaube, sie waren nur 20 Sekunden hektisch und dann haben sie halt so ein bisschen versucht, doch ein bisschen Kontrolle zu machen. Oder ich weiß nicht, ob es euch so geht. Ich habe immer diese Urs Fischer-Sätze im Kopf. Die 2 Minuten nach einem Tor sind die gefährlichsten oder so. Ich weiß nicht, ob er das genauso gesagt hat, aber so. Ne, das
legen wir ihm einfach mal in den Mund.
Legen wir ihm in den Mund, genau. Oh, weil da alles so irgendwie noch so in Unordnung ist. Und ich dachte, oh, bitte jetzt nicht irgendwie so hektisch und dann noch in bescheuerten Konter laufen oder so. Und das haben sie nicht gemacht. Aber es war dann auch ein bisschen totes Spiel für mich, so in der ersten Halbzeit. Also Union hat dann schon versucht, kontrolliert irgendwie Chancen herauszuspielen. Und es gab da auch so ein paar Möglichkeiten. Wie sagt man so schön? Aber es war nicht wirklich zwingend.
Nee.
Und St. Pauli hatte ich das Gefühl, die haben da gar nichts mehr gemacht.
Doch, die haben halt verteidigt, ja.
Ja, aber so, ne? Also so, dass du das denkst, okay, die wollen jetzt irgendwie ein bisschen Druck ausüben. Ich hatte die ganze Zeit das Gefühl, dass Union gar keinen Druck in diesem Spiel hat. Also außer durch das Tor natürlich oder so. Und die Zweikampfführung war schon auch intensiv im ganzen Spiel. Und ich weiß auch nicht, ob mehr mit dem Kopf als mit dem Fuß gespielt wurde in der Partie. Ich würde es vermuten, fast. Also im Mittelfeld zumindest. Das betraf aber beide Teams. Und da war so ein Ping-Pong immer.
Weiß ich nicht. Ich habe das Gefühl, dass St. Pauli sehr hartnäckig ein 1-0 verteidigt und deren Torhüter einfach auch wirklich ein guter ist. Also die haben sich da... Der hatte schon ganz gut zu tun. Und das war einfach deren Konzept. So, wir haben jetzt hier gerade was Zählbares in der Hand und das möchten wir uns auch nicht gerne wegnehmen lassen. Und wenn eine andere Mannschaft sich defensiv bemüht und Union einfach erwartungsgemäß nach vorne nichts Präzises hinbekommt, nicht nichts hinbekommt, das meine ich nicht, aber einfach die Sachen so wie sonst ausspielt, dann kannst du damit auch durchkommen. Also es ist durchaus eine Strategie gegen uns.
Ja, zumal ich Union in der ersten Halbzeit nach der Führung für St. Pauli auch lange nicht gut fand oder auch glücklos. Also es war so dieses Phänomen, es fing schon ein bisschen vor dem Gegentor an, dass diese zweiten Bälle dann irgendwann immer bei St. Pauli landeten, und das ist einfach, glaube ich, so eine Sache, die bei uns funktionieren muss, wenn wir mit vielen langen Bällen arbeiten. Und du hast ja mit André Ilic vorne jemanden, der die eigentlich ganz gut verarbeiten kann. Dann muss der Raum dahinter so gut besetzt sein, dass halt auch, du kannst dich nicht immer sauber ablegen, dass du da schnell an diesen Bällen bist. Und da hatte ich immer das Gefühl, immer so einen Schritt zu langsam, und auch die Laufwege von Oliver Burke neben ihm. Also das nicht unbedingt als Vorwurf, sondern aber es wirkte insgesamt nicht abgestimmt. Das hat nicht richtig funktioniert. Und damit kommst du natürlich auch nicht nach vorne. Und St. Pauli hat seinerseits natürlich nach vorne auch quasi gar nichts gemacht. Also muss man einfach sagen. Und ich glaube auch später, wir kommen ja noch zur zweiten Hälfte, auch nach dem 1-1 hatte ich eher den Eindruck, dass die dann sagten, okay, gut, dann lass uns das unentschieden halten hier. So. Aber das mit den zweiten Bällen und nicht so richtig reinkommen, das wurde aus meiner Sicht in der zweiten Halbzeit besser und blieb dann auch besser. Und dann war es halt ein trotzdem zähes Spiel.
Ist absolut richtig. Es war sehr zäh. Ich würde noch sagen, dass ich Wu sehr glücklos fand, also weil du gerade Burke genannt hattest, aber ich fand, Burke war schon noch engagiert. Er macht halt auch vorneweg dann halt diese Pressingläufe mit Ilic zusammen. Das mag dann nochmal anders sein, aber selbst seine Bälle, die er hatte, war ein bisschen glücklicher als das, was er hatte. Da hätte ich fast gedacht, dass er zur Halbzeit rausgeht. Aber wenn...
Du meinst jetzt Wu?
Ja.
Ja. Ja, der war sehr glücklos, ja.
Aber man kann sich ein bisschen darauf verlassen, mein Steffen Baumgart, dass zur Halbzeit jetzt nicht zwangsläufig gewechselt wird.
Gewechselt wird ab der 70. Minute.
Es wirkt... Darf ich's noch mal?
Und es kommt Alex Kral. Ja. Ganz egal, wer rausgeht.
Egal für wen.
Ja, aber ich muss ja wirklich sagen, ich glaube, wir hatten das schon beim letzten Mal, als ich da hier beim Podcast dabei war. Steffen Baumgart wird schon immer mehr Uwe Neuhaus, oder?
Hast du da ein Wut-Aggressionsball-Tool in der Hand?
Nee.
Beim Namen Uwe Neuhaus?
Das hat mir mein Therapeut. Nee, das
schon okay.
Damit ich nicht retraumatisiert werde. Nein, ist alles gut. Ich meinte es ja auch nur auf die Wechsel bezogen.
Ja. Dass sie spät stattfinden, wenn man sich immer fragt, warte mal, aber da dürften jetzt noch 5 Spieler, könnte man ja, aber nein.
Wir haben auch überlegt, ob man vielleicht zur Halbzeit diesmal vielleicht so, sagen wir mal, 2 neue bringen würde oder so. Vielleicht mal ein bisschen Neues ausprobieren. Aber dann auch relativ schnell überlegt, ja, wen denn? Ne? Und wen kannst du von der Bank bringen, der dieses Spiel sofort umkrempelt? Also wir waren sofort zur Halbzeit... Also sofort umkrempelt, also wir waren zur Halbzeit echt unzufrieden mit dem, was Union da gezeigt hat. Und auch das Tor ist, glaube ich, für uns in einer Situation gefunden, weil Sebastian, was du beschrieben hast, dass du danach, naja, nicht ruhig warst, aber zumindest dachten, da ist noch so viel Zeit. Ne? Ich war echt angefressen, als das Tor fiel, weil Union da gerade irgendwie vergessen hat, wie sie Fußball spielen, jedenfalls in den Vergleich zu den ersten 10 bis 15 Minuten. Und dann fällt das 1-0. Und dann stehst du da und denkst, ja, und nu, wo kommt jetzt die Idee her? Ne? Also wenn sie so weiterspielen und das, was wir immer auch gelobt haben, dass sie sich nicht aus der Ruhe bringen lassen und ihr Spiel weiter so durchziehen, wie sie es haben, auch wenn sie im Rückstand liegen, das war dann für mich eigentlich der Moment, wo ich dachte, so wenn sie das jetzt machen und so weiterspielen, wie sie in den 2-5 Minuten vor dem Tor gespielt haben, dann gehe ich hier, dann brauche ich so einen Wutball, wie du ihn hast oder vielleicht nicht hast. Dann haben wir kurz überlegt in der Halbzeit, ja, wen bringst du denn jetzt, der irgendwie von der Bank kommend, dass die neue Idee reinbringen kann, und uns ist niemand eingefallen, außer Trimmel, aber du kannst ja nicht immer den alten Mann einwechseln.
Ich hätte vielleicht ein bisschen
eine neue Idee.
Eine neue Idee, um in das Spiel nochmal reinzukommen, wie sie aus der Kabine gekommen sind am Anfang der ersten Halbzeit, weißt du, dass man nochmal sagt, okay, zweite Halbzeit, wir vergessen mal die letzte Hälfte der ersten Hälfte und fangen nochmal von vorne an sozusagen und machen nochmal so, wie wir das am Anfang des Spiels gemacht haben. Aber war nicht.
Hätte ich aber auch zur Halbzeit noch nicht unbedingt erwartet. Also und auch
nicht. Na, erwartet nicht, aber erwünscht. Ich habe überlegt, ob man vielleicht mal was ausprobieren könnte, weißt du? So.
Ja, aber häufig ist es ja so, also finde ich, dass die Mannschaft nach einer Pause doch schon mal auch mit einer anderen Herangehensweise rauskommt, also oder mit einer anderen Energie. Das ist jetzt schon, glaube ich, einige Mal in der Saison so gewesen. Mhm. Wenn die erste Hälfte nicht so gut war, dass dann in der zweiten schon noch so ein bisschen was kommt. Und so sehr am Personal hätte ich die Ideenlosigkeit oder die Sachen, mit denen ich unzufrieden war, nicht unbedingt nur festgemacht. Also es waren halt Abstimmungssachen und Positionierungssachen, und die kann man ja eben auch mit Ansprache korrigieren, denke ich. Aber wen ich vielleicht wirklich irgendwann gebracht hätte, vor allem als St. Pauli dann sich mehr und mehr nach hinten zurückgezogen hat, ist vielleicht Spieler, die sich auf engerem Raum wohlfühlen, wie Livan Burcu, der aber auch dieses Mal wieder draußen bleiben durfte. Also das war für mich so ein Ding, wenn wir einen haben, der auf engem Raum dribbelt, dann ist das eigentlich der, und ja, kam aber nicht. Da hat der Steffen Baumgart andere Vorstellungen gehabt.
Ich würde 2 Sachen sagen. Also hätte zur Halbzeit tatsächlich auch nur bei Wu, und dann hatte ich auch so, ja, vielleicht Burcu, aber es war jetzt auch nicht so, dass du Gefahr liefst, also wie beim Bremen-Spiel irgendwie da abgeschossen zu werden oder so. Also insofern war das jetzt...
Ja.
St. Pauli war wirklich so schlecht.
Und Union hat ja auch reihenweise Standards bekommen. Also die Frage war halt, kriegen sie es auch hin? Also die hat ja fast alle Terry Köhn getreten. Mhm. Und die waren nicht alle so gut ausgeführt. Und da hatte ich halt so ein bisschen Hoffnung, dass das vielleicht noch besser wird. Das hat sich dann bestätigt. Und also mit der Ecke von Köhn, Kopfball Ilic, das war fast... Signature Union, hätte ich fast gesagt. Also, ich glaube, da war dann noch Duki mit Ilic da im Flug, im Parallelflug unterwegs.
Da waren 4, glaube ich, sogar insgesamt, die da Richtung Tor. Khedira war noch dabei und ich glaube noch irgendwer.
Also das ist so, also das ist ganz fantastisch, das sah super aus. Hat sich St. Pauli danach auch, haben sie ein bisschen gesprochen, wie schwer das auch zu verteidigen ist, logisch. Also wenn die da mit Anlauf kommen, und da hast du zwar eine Zuordnung, aber man steht ja quasi zum Ball als Verteidiger. Du kannst ja gegen diese Dynamik nur was machen, wenn du sie von vornherein unterbindest. Ja, das, und der war dann schon perfekt. Und dann stand es 1-1, und da habe ich so gedacht, naja, mal sehen, was da jetzt so ein bisschen passiert. Und deswegen habe ich vorhin gezuckt, als Steffi meinte, dass Vasi so ein guter Torhüter ist.
Nee, der hat auf alle Fälle zu tun und der hat die Dinge ja auch hingekriegt. Also der hat ja doch so...
Der kann ja auch...
auch die, die er verbockt hat.
Ja, sagen, der schafft es auch, Gefahr heraufzubeschwören, ja, und selber zu entschärfen.
Die Sachen haben wir bei Union auch oft noch gesehen. Also das fand ich jetzt nicht. Aber der hatte, also Frederik Renno dürfte unterwegs kalt geworden sein.
Ja.
Weil der wirklich, und das finde ich ehrlich gesagt viel schwerer, die Konzentration hochzuhalten, wenn einfach nichts passiert vor dem Tor. Aber das war auf der anderen Seite ja durchaus nicht so.
Genau.
Ja.
Und das war, glaube ich, so eine knappe Viertelstunde nach dem 1-1. Da hat Vasi den Ball zentral, wie sagt man so schön, ein Risikopass gespielt.
Ja.
Fast in die Füße von Andras Schäfer.
Ja, aber was soll ich sagen?
Also erstmal, Andras Schäfer hat das super gemacht. Er hat den Ball genommen und hat sofort die Dynamik zum Tor gesucht und den Abschluss gesucht.
Ja, zu spät.
Dann aber nicht gefunden.
Ja, das ist natürlich...
Wir kommen der Sache näher.
Er hat einen Kontakt zu viel genommen.
Ein bisschen zu viel Zeit zum Nachdenken, keine Ahnung. Er hatte dann halt auch, das habe ich dann jetzt im Nachhinein nochmal gesehen, das war, glaube ich, aber für ihn nicht zu erkennen, dass Wuder rechts von ihm auch eingelaufen ist. Und ja, schade.
Nein, er hätte einfach, mit dem ersten, als er in den Strafraum rein drin war, hätte er abziehen sollen, statt nochmal einen Kontakt zu nehmen. So ist er im Grunde mit dem Ball weiter auf Vasil zugelaufen und dann ist der Winkel natürlich immer beschissener. Also so. Und dazu war er dann auch wieder zu schnell unterwegs, als dass er noch um ihn rum hätte sich dribbeln können.
Also er hätte tatsächlich in dem Moment, als er das nicht gemacht hat und als er dann den zweiten Kontakt im Strafraum mit dem Ball hatte, hätte er ihn zu Wu ablegen müssen. Und dann kannst du mich erzählen, dass er den da gesehen hat. Also da war die einzige Option, die er noch hatte, den abzulegen nach rechts. Und der Wu war auch weit genug vor ihm, dass er den hätte sehen können. Also, aber wie gesagt, das sind halt Millisekundenbruchteile, in denen das passiert. Insofern ja, aber trotzdem, das hat mich extrem genervt. Auch als ich es mir danach nochmal angeguckt habe, das war so ein Ding, wo ich sage, also wenn das Geschenk nicht verwehrt ist, dann ist das 1:1 auch sehr gerecht.
Und Gott sei Dank.
Das ist ziemlich genau das, was ich ehrlich gesagt gemeint habe. Ihr habt jetzt sehr viele Wörter gebraucht für alles wie immer. Und ja, das riecht mich auf. Aber und zwar nicht so in einem Einzelfall, weil du immer denkst, so, das ist ja bis hier ein schönes Spiel und du hast ja, also das sieht man ja alles. Und trotzdem stehst du da und bist dir total sicher, der Ball geht nicht drin. Vorher. Ja.
Nicht.
Ich ja. Nee. Tut mir leid. Ich sehe ja sowas und denke, nee, glaub nicht.
Nee.
Und das meine ich mit Pessimismus. Das ist tatsächlich was ich momentan so habe, dass ich denke, das sieht zu gut aus. Das ist, habe ich noch nicht bereit zu jubeln. Das ist wirklich so, das geht mir momentan ganz, ganz oft so. Und das ist so diese Sachen, wo du denkst, es fehlt wirklich nicht viel, aber es fehlt zuverlässig.
Ja, das ist halt auch eine Qualitätsfrage. Letztendlich. Das sind ja halt auch die Sorte Spieler, die wir haben und die andere Leute nicht haben.
Ja.
Also, glaube ich eben auch, weißt du? Also, das ist ja jetzt niemand, nichts gegen Schäfi, weißt du?
Nein, das sowieso.
Jeder hier, dass ich ihn sehr mag, aber das ist halt, ein durchschnittlicher Bayern-Spieler macht das Ding halt, ohne drüber nachzudenken.
Ja, nun, die erwarte ich ja bei uns auch nicht zu sehen, aber es könnte hin und wieder auch einfach mal was klappen.
Ja.
Also vielleicht ein bisschen mehr, weißt du? Vielleicht
der Nachschuss war dann aber auch nicht so wahnsinnig berühmt, muss ich auch leider dazu sagen. Der ging halt auch nochmal direkt auf den Torhüter.
Ja.
Aus gar nicht so, muss man gut zielen, dass man den so trifft aus der Entfernung.
Vasi hat sich schon groß gemacht. Aber
nein, alles gut, aber das war tatsächlich so in der Nutshell nicht so wahnsinnig torgefährlich. St. Pauli hat übrigens in der Rückrunde ein Tor mehr geschossen als wir.
Ja, wir sind bei 9.
Die 10 und wir 9, ja. Mhm.
Aber, also Birk hatte noch eine Chance in der zweiten Halbzeit, wo er versucht dann noch mit irgendwie mehr Kontakten im Strafraum irgendwas zu machen, anstatt einfach direkt den Schuss.
Ja,
ich glaube, das hatte auch mal der Trainer so gesehen, der hatte jedenfalls, ohne Birk zu nennen, gesagt, dass man vielleicht einfach direkt hätte abziehen können, wie halt auch Herrera das gemacht hat in der ersten Halbzeit. Anstatt, aber das, gut. Aber ich hatte trotzdem nie das Gefühl, dass St. Pauli da noch ein Tor schießt.
Das ist halt genau der Punkt.
Also deswegen hatten wir, glaube ich, auch alle so viel Zeit zum meckern.
Und das U des Todes bewundern.
Und das, weil halt da eigentlich nichts passiert ist. Dann kam ja die Wechsel, der Kralwechsel, den ihr angesprochen habt, für Wu. Dann kam noch Ansa für Berg und Rothe für Köhn. Und Rothe für Köhn, halt kurz, das ist wirklich bitterböse, weil ich habe gesagt, St. Pauli ist so offensiv harmlos, dass sogar Tom Rothe wieder auf Außen verteidigen darf. Aber
ja, wo soll denn sonst spielen?
Nee, das weiß ich doch, aber es ist
Alter, was bist denn du für ein Jona?
Ja, ein schlimmer Mensch. Ich habe einfach ein bisschen Hoffnung verloren, muss ich zugeben. So bei
Tom Rothe?
Nee, bei den Spielen prinzipiell. Ah. So, dass ja. da. Und ich konnte mich auch nicht freuen, dass Jackson Irvine da irgendwie gelb-rot bekommen hat, weil ich dachte halt so, okay, zweimal gegen Schäfer, ne? Und
na, war halt so spät, dass es uns für das Spiel nichts mehr nützt.
Eben, das war für uns ja völlig irrelevant. Und Jackson Irvine, der alte Profi.
Haudegen.
Ja, Haudegen weiß halt, wann er eine Regenerationspause nehmen muss. Und zwar
gegen Bayern?
Gegen Bayern.
Ja, ist doch nicht ungeschickt von ihm.
Ja, also das habe auch deswegen, aber ich rufe da nicht auf Wiedersehen und so.
Das fand ich auch ein bisschen, wo ich dachte so, Leute, lass
es
uns
gab
doch
ja,
einfach.
Es gab ja von St. Pauli Seite so ein bisschen Beschwerden über den Schiedsrichter.
Echt?
Teilweise wurde, also ich, ja gut, auf abseitigeren sozialen Medien habe ich sogar Zweifel an der gelb-roten Karte. Also es waren ja zwei astreine Gelb-Fouls.
Ja, also die waren dann wirklich.
Die aus meiner Sicht beide zwingend gelb waren auch. Ja, also mehr so 50-50 Entscheidungen. Also es war ja, André Ilic hat sich ja das ganze Spiel über lustige Zweikämpfe mit seinem Gegenspieler Zwigala geliefert. Mhm. Ich glaube, die hatten viel Spaß daran, beide. Also das war so mein Eindruck. Die haben halt beide gut ausgeteilt und beide gut eingesteckt. Und ich glaube, da ist vielleicht aus St. Pauli Sicht das zuweilen zu oft für Ilic ausgelegt worden. Keine Ahnung, hatte ich nicht so wahrgenommen, aber habe ich auch nicht, natürlich nicht so wahrgenommen, andere Seite. Aber insgesamt, gerade diese gelb-rote Karte war ja völlig, völlig, völlig unstrittig. Ja. Warum genau der Co-Trainer dann noch rot gesehen hat, schließt sich mir nicht.
Das also, wollte ich gerade fragen. Die rote Karte habe ich dann tatsächlich auch nicht verstanden. Und vor allem habe ich auch überhaupt im Stadion nicht so gleich mitbekommen, wer die jetzt eigentlich bekommen hat.
Ich habe auch nur weißhaarig gesehen, dachte ich.
Ja, ist genau. Das sah so aus. Sah irgendwie so aus wie.
War der Co-Trainer?
Ja, das habe ich dann auch.
Und dazu hat ja Alex Plessin dann gesagt, dass der sich darüber beschwert hatte, dass von Unioner Trainerbank aus die Karte gefordert würde. Seine Gestik sieht auch danach aus, nämlich er zeigt so diese Karten-Geste. Und Plessin, der, ich habe es mir im Video extra mal drauf geachtet, direkt neben ihm stand. Man muss auch gehört haben, was er eventuell noch gesagt hat, und hat gesagt, da ist jetzt auch nichts weiter Wildes gefallen. Und das, also das kann ich mir so nicht vorstellen, ganz ehrlich. Nicht,
der Assistent war direkt einen Meter vor dem Co-Trainer.
Genau.
Er dürfte, also manchmal versucht man ja auch nicht gehört zu haben, was da gesagt wurde, aber das war, glaube ich, was man nicht hören konnte.
Und Wels ist ja dann auch wirklich schnurstracks über den halben Platz zu ihm hin und hat ihm rot gezeigt. Also da muss irgendein Wort bei gewesen sein, was halt so nicht geht. Aber ja, ist jetzt mir auch relativ egal letztendlich. Ich wünsche St. Pauli, dass sie den Abstand zu Wolfsburg halten. Und der Rest ist mir dann auch Wumpe.
Genau. Das ist, glaube ich, das Einzige. Und ich fand es ein bisschen witzig, dass eigentlich alle den Abpfiff wollten.
Ja. Nur außer die Schiedsrichter nicht.
Genau. Der dann gesagt hat, nee Leute, ihr habt jetzt hier rumgelegen in der Nachspielzeit, da gab es noch gelb-rot, hier wollte noch jemand bedient werden, auch noch und so weiter und so fort. Da das ist jetzt alles hier nachspielen.
Ja. Wobei, man muss ehrlich sagen, die 4 Minuten, die angezeigt wurden, so sehr ich ja auch immer nicht Gegner, aber zumindest jemand bin, der nicht so 12 Minuten angezeigte Nachspielzeit findet, muss ich sagen, hat mich überrascht, dass es dann doch nur 4 Minuten auf der Anzeigetafel
war. So.
Weil da lagen schon ein paar rum, die etwas längere Auszeiten irgendwie genommen haben. Und dass der Schiri dann das vielleicht ein bisschen länger auslegt, ja, okay. Aber auch ich war einer, der dann dachte, pfeif ab das Unglück, wir brauchen es hier nicht länger.
Niemand will das mehr.
Nee, niemand hat mehr Bock.
Es gab ja gleich zu Beginn der Nachspielzeit gewesen sein, wo der, ich weiß gar nicht mehr, wer es da war, der da liegen geblieben ist, St. Pauli-Spieler vor so 10 Meter vor unserem Strafraum liegen blieb und alle Freddy Renault zuriefen, er soll weiterspielen. Der ist aber eigentlich einfach ein zu netter Typ. Der guckte dann den Schiedsrichter an und zeigte auf den und sagt, pfeift doch jetzt endlich mal ab, dass ich den Ball hier nicht spielen muss.
Was soll ich denn jetzt machen?
Ja, und das ganze Stadion hat ihn angefeuert, das jetzt schnell zu machen, damit wir unbedingt noch das 2-1 machen, was ganz sicher gefallen wäre, auf hundertprozentig. Das fand ich, das ist einfach so ein Freddy Renault-Move gewesen. Der ist, glaube ich, einfach wirklich ein wahnsinnig netter Typ.
Ja. Wobei, wenn wir den Namen schon gefallen ist, ich war überrascht tatsächlich bei mir im Stadion, also so Mittellinie rechter Hand, ne, wenn man drauf guckt auf die Gegengerade, da waren doch mehr als null, extrem genervte Leute, die alle über Frederik Renault gemeckert haben. Also ich weiß nicht warum. Ja, die haben tatsächlich alle gesagt, der ist langsamer geworden, der kann nicht mehr so gut und irgendwie
waren dann
alle so, ja. Also ich meine, das muss man natürlich immer einordnen in die Stadion-Mecker-Atmosphäre, wo dann halt jeder Ball muss schnell nach vorne gespielt werden, sonst ist alles furchtbar und so, ne? Aber wenn er dann halt mal irgendwie kontrollierten Abschlag gemacht hat oder so, dann wurde halt sofort so, das muss schneller nach vorne gehen und so. Und das wirkte dann wahrscheinlich auch durch die Atmosphäre, die das Spiel so mit sich brachte, also dass alle so ein bisschen unzufrieden waren mit allem, wurde das relativ offen gegen Renault fokussiert, sehr viel von dieser Meckerei bei uns da in der Umgebung.
Sehr unverständlich.
Ich auch.
Also empfand
auch
ich jetzt Spiel. Auch nicht so, aber ja, hat mich überrascht. Also es war so ein bisschen Kritik an einem Spieler, die ich sonst nie laut vernommen habe, ne?
Also einerseits gibt es da, glaube ich, auch Ansagen vom Trainerteam, wie sowas gespielt werden soll. Also das ist nicht immer seine ureigenste Entscheidung. Und andererseits erinnert mich ein bisschen das auch so daran, dass es gibt ja genug Leute, die, wenn die Innenverteidigung einen langen Ball mal vorbereitet, damit er eben nicht direkt wieder zurückkommt, dann immer schon sofort oder bei jedem Ballgewinn sofort brüllen jetzt nach vorne,
ja, genau.
Wenn nach vorne einfach kein einziger Passweg offen ist.
Und genau, so, richtig. So in diese Kategorie fiel das alles. Ja, genau.
So
das.
Etwas weniger komplex als vielleicht andere Gedanken.
Als das Spiel das hergab oder so, ja.
Und
es war ja nun auch nicht so, dass St. Pauli irgendwie hochgestanden hätte und sehr viel offen war hinten, also wo man irgendwie schnell mal hinspielen konnte. Ne? Das waren ja doch eher alle, sagen wir mal, zumindest zwei Reihen waren immer vor dem St. Pauli-Strafraum und da haben die Räume gut zugemacht, sodass schnelle Bälle da vielleicht nicht immer das Mittel der Wahl gewesen wären. Aber ja, es hat mich überrascht, deswegen wollte ich es mal anbringen, dass wir offene Kritik an Renault habe ich jetzt noch lange nicht mehr vernommen.
Kann ja wohl wahr sein.
Ja, also,
jetzt mal ehrlich.
Wollte jetzt mal kurz auch sagen, weil ich habe ja auch so ein bisschen rumgehorcht irgendwie im Blog nach dem Spiel und also Kritik an Renault habe ich zum Beispiel nicht vernommen, aber dafür sehr viele Menschen, die überhaupt keinen Bock mehr auf Baumgart haben. Und das habe ich so, also ich konnte es zwar einerseits nachvollziehen von so verschiedenen Sachen, die man, also entweder man hat einfach keinen Bock auf dieses lange Ball, Kopfball, 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 irgendwann kommt er runter, mal sehen, was dann passiert.
Mal sehen, wer ihn dann hat.
Genau.
Intensität, langer Ball, Kopfball, Kopfball, Intensität und so, ne? Ja. Also diese Sachen. Und das kann man schon so sehen. Und natürlich halt auch einfach diese wirklich, Hans-Martin hat es ja vorhin schon mal erwähnt, mit den geschossenen Toren in der Rückrunde, diese wirklich sehr schlechte Rückrunde, die Union spielt. Das fällt einem ja nicht auf, weil es halt so ungefährlich ist und weil man den einen Sieg, den man dann geholt hat, also waren zwei Siege, ne? Aber dass man
Leverkusen
das halt,
und was noch?
Freiburg.
Ah, stimmt.
Dass man das immer so zur rechten Zeit geholt hat, bevor man richtig ins Schlamassel kam. Jetzt auch sonst früher nicht immer die Union-Spezialität gewesen. Und dass an sich das ja eine Phase ist, in der es tabellarisch ja okay aussieht, weshalb Steffen Baumgart ja nach dem Spiel auch bei Datsun sagen konnte, dass er die Tabelle, dass er natürlich rechnet und so das ganze Gerede von Spiel zu Spiel überhaupt nicht bei ihm in dem Moment, sondern guckt halt, wer gegen wen, wie viele Punkte und jeden Spieltag sind es ja dann auch weniger für alle anderen zu holen noch. Ne?
Das fand ich aber sehr erfrischend, dass er dazu gesagt hat, muss ich sagen.
Ich auch so. Er dachte halt so redest du als Trainer auch nur, wenn du absolut gechillt bist und ganz ehrlich, du guckst dir die Tabelle, du guckst an, wer gegen wen. Wir haben ja alle unter der Woche auch gesehen, irgendwie, es sind meinetwegen noch 6 Spiele, wer hat das schwerste Restprogramm und Union da ganz unten, also das Leichteste, jedenfalls tabellarisch. Wer hat das, wer spielt gegen die Mannschaften in der schlechtesten Form? Union und so, weißt du? Und kann mir schon vorstellen, dass er deswegen auch wirklich derbe gechillt ist. Und auch das so
und gesagt. Der Wieshalt hat, fehlt nicht mehr viel. Also es ist ja richtig.
Und weil Datsun, die hatten auch so ein. Ich habe es mir heute nochmal angeschaut, so diese ganze Nachspielberichterstattung. Die haben sich ja permanent erstmal entschuldigt bei allen Spielern immer oder Trainern. Ja, kein Vorwurf, ne? Genau.
So. Also dass man dem Spieler oder dem Trainer oder wem auch immer keinen Vorwurf machen möchte, ist, glaube ich, in jedem einzelnen Interview mindestens einmal exakt so gesagt worden.
Was kommt nach dem Aber?
Wir müssen Sie das jetzt fragen. Wir meinen das nicht persönlich. Also es war schon.
Ja, dann auch, wenn es um einen.
Was kam denn aber nach dem Aber? Vorwurf, dann, Aber?
Ja, dann halt die Frage, ob irgendwie dieser Ball, Vasil zum Beispiel, dieser Ball, den er da Schäfer vorgelegt hat, oder ob Renno den hätte halten können oder so. Es war halt auch wirklich Larifari. Aber da St. Pauli ja gesagt hat, dass die Spielweise von Union sie der unfassbar gestresst hätte.
Das fand ich interessant, weil ich das ja nicht so empfunden habe.
Ja, wir waren ja auch nicht
so. Doch, zweiten Halbzeit schon. Da kann ich schon verstehen, dass sie da gestresst und genervt waren. Und das siehst du, denke ich, auch immer, wenn so Karten verteilt werden. Aber da konnte ich nachvollziehen. So viel. Aber in der ersten Halbzeit.
Ich kann das sehr gut nachvollziehen. Mich hat die Spielweise von Union auch sehr gestresst.
Genau. Aber in der ersten Halbzeit, ja, absolut, Team Robi. Aber in der ersten Halbzeit kann ich das halt wirklich, habe ich den Stressfaktor echt nie gesehen. Und ich hätte mir gewünscht, wenn ich ehrlich bin. Ich finde es ja gut, wenn die anderen uns doof finden. Aber das war mir tatsächlich in der ersten Halbzeit so, dass ich habe vorhin was geschrieben. Ich würde gerne wiederholen, dass meine Erwartungen höchstens noch knöcheltief waren. Ich ich war nicht überzeugt. Ich war nicht mal überzeugt, dass wir einen Ausgleich schießen. Nicht mal das.
Ach doch, da hatte ich wenig Sorge.
Ich wollte jedenfalls sagen, also weil dieses Lob von St. Pauli, was ja dann auch Blessin nochmal bestätigt hätte.
Hauke Wahl hatte das gesagt.
Genau, ne? Hauke Wahl hatte das gesagt. Und
der hatte ganz kurz, der hatte Bällen auch.
Und so, ne?
Genau, mit den einfachen Bällen, aber auch mit den zwei physischen Stürmern da vorne drin, die total gestresst haben. Und das ist natürlich wiederum ein Punkt, der auch für Oliver Burke in so einer Konstellation spricht. Also der ist ja außer schnell, ist er ja auch noch bullig und wuchtig. Ne? Also
und läuft auch
der
immer
kann,
an.
Der, glaub ich,
der läuft immer wieder an.
Genau. Der ist ja super fleißig. Also auch, ich weiß, ich sag das jetzt schon zum 15. Mal als Disclaimer, Oliver Burke macht gute Arbeit, auf jeden Fall. Ich sehe nur, dass er halt relativ er hat halt ganz bestimmte Stärken, die man besser einbinden muss oder die zu bestimmten Situationen besser passen. Das ist nur so. Also guter Typ, also gar keine Frage.
Also ich wollte nur sagen, das war so ein bisschen die Rampe, die für Bromgart so da aufgebaut wurde, weshalb der dann auch so locker gesprochen hatte, wie er guckt natürlich auf die Tabelle und rechnet und dann halt Erfolge und Teilerfolge, also Punkt oder drei oder Sieg, also Unentschieden oder Sieg. So holen und dass es auch darum ging, halt nicht zu verlieren.
Ja.
Und, ja, ganz offensichtlich ging es halt aus Union-Sicht nicht darum. Aber der dann halt das auch noch genutzt hat und das finde ich interessant, weil ich glaube, da ist irgendwas noch dahinter, um nochmal zu sagen, dass es halt hier darum geht, nicht Hackespitze 1, 2, 3 zu spielen, wo ich dachte, das fordert übrigens keiner.
Nee.
Ne? So und sondern halt klare Bälle einfach zu spielen, sich auch das Selbstbewusstsein zu holen und jetzt nicht 100 Ballstaffetten. Und dann meinte dann so, die Ballstaffetten würden schon kommen, wenn man den zweiten Ball gewonnen hätte. Wo ich dachte, also irgendwas ist da auch. Also, er sieht ja die Kritik und er hört sie halt auch und er hat das dann halt so irgendwie als irgendwelche Beobachter oder so genannt. Und ich glaube, das nervt ihn schon auch. Und ich würde sagen, also ich bin jemand, der auch Baumgart so hier kritisiert, aber auch sagt, das ist halt der Fußball, den Union dann halt auch bekommt. Aber auf eine Art kann der halt auch so machen, dass auch sonst nicht viel passiert in dem Spiel. So, also wenn du die Bälle ständig rauspölst, also da hast du nicht viele Mannschaften in der Bundesliga, die dir den kontrolliert, dich permanent dann unter Druck setzen wieder. Also insofern kann das schon auch alles reichen. Bloß im Moment, wenn du so eine Rückrunde spielst, wenn wir das als Hinrunde gehabt hätten, oh mein Gott. Ja. Und das ist, das ist korrekt. Nervt mich ein bisschen, dass
das Schöne ist, wenn wir das als Hinrunde gehabt hätten, dann wäre der Vertrag mit Baumgart im Januar nicht verlängert worden.
Oder wir wissen ja gar nicht, ob der mit Absicht verlängert wurde oder ob es eine Option war einfach.
Ich bin immer noch der Meinung, mit Absicht verlängert, weil sonst hätte der da gestanden, dass er sich automatisch
aufgrund der Option das machen die nicht zwangsläufig bei Union. Hm. Nee. Also deswegen, ich weiß
wissen es nicht. Wissen wir nicht.
Wissen wir nicht.
Darüber diskutiert.
Ja, ach, na, können wir schon, aber das Ding ist halt, wir betrachten dieses Unheil dieser Rückrunde ja so gechillt und ich meine, selbst Steffen Baumgart ja offensichtlich auf eine Art gechillt, weil diese Hinrunde punktemäßig so gut gelaufen ist. Aber ich meine, nur 9 Tore in 11 Spielen schießen, das ist schon.
Das ist nicht viel.
Harry Kane in 2.
Also das ist wirklich schlecht. So, das wollte ich nur sagen. Und dann habe ich...
Du warst überzeugt, wir schießen den Ausgleich. Okay. Woraus speist sich diese Gewissheit? Ich finde das total faszinierend.
Weil St. Pauli so der unfassbar harmlos war.
Naja, das war ein anderer auch.
Also Bremen zum Beispiel fand ich halt, das sah ja gut aus gegen uns, aber das sah nicht gut aus, weil Bremen so gut war, sondern weil wir so schlecht aussahen. Und Bremen
ja, auch halt ein einfach, bisschen. Nee, also nicht so das Stay Spiel. Hat schon ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht.
Mann, nun mach mir hier nicht alles immer kaputt. Doch. Was ich aber sagen wollte ist,
was hat sich gerade so ein schönes Narrativ zurechtgelegt?
Was? Da kommt der Boulevardjournalist in den Ball.
Ich finde es ja auch schön, dass ihr irgendwie was Positives seht. Ich versuche das irgendwie zu fühlen.
Also ich sehe da nicht viel Positives.
Nee. Also ich möchte jetzt sagen, Steffen Baumgart hat irgendwie gemacht, dass wir eine grottenlangweilige Saison spielen und das wollten wir alle.
Ja.
Tabellarisch.
Ja, so. Ja, irgendwie.
So, korrekt. Und Leute, die sich jetzt darüber aufregen und über die Spielweise, da muss ich halt sagen, naja, solange das Ergebnis hinten raus stimmt und die Überzeugung ist, dass diese Rückrunde, ich habe jetzt nicht in die Zahlen geguckt, ob man halt so sich wenigstens Chancen für mehr rausgespielt hat und das einfach jetzt so ein bisschen auch eine schlechte Performance ist im Sinne der Ausnutzung der Chancen oder so. Aber wenn man halt der Überzeugung ist, dass das jetzt hier alles so weiterläuft und man sagt dann halt so, okay, Duki und Leitz sind dann weg und wir stellen dann zwei ähnliche Verteidigerformate hin, so wie man ja Querfeld ja auch geholt hatte, der war ja nicht von Start weg so. Und dann hat man wieder so eine sichere Defensive, dann kann man halt sich sagen, ja gut, dann ist man der Überzeugung. Es kann aber auch sein, dass auch andere die Tabelle lesen und sagen, das ist jetzt richtig mies und ich habe jetzt nicht mehr das Vertrauen, dass wir in der nächsten Saison da plötzlich wieder die Tore schießen.
Ich weiß es nicht.
Und, aber das macht nur eine einzige Person bei Union. Und das sind nicht wir alle.
Das Ding ist, ich finde eigentlich gar nicht, dass es langweilig war, weil dafür hat es zu viele Überraschungsmomente gehabt. Also ja, tabellarisch langweilig saß, das verstehe ich, kann ich nachvollziehen. So zahlentechnisch
haben wir uns alle gewünscht
so,
die letzten Jahre.
Ja, zahlentechnisch ist tatsächlich auch in meiner Welt momentan vieles in Ordnung. Und ich glaube, ich habe ein permanentes Gefühl von Unsicherheit. Und das hatte ich halt davor lange auch nicht. Also ich habe gesehen, als was schief ging, wie es richtig schief ging. Aber ich habe so wenig Zutrauen momentan. Und vielleicht ärgere ich mich auch mehr über mich selber als über irgendwas anderes. Aber ich habe momentan selten das sichere Gefühl, es wird gut. Oder also so Spieltage, die gab ja auch Überraschungen, die total positiv waren. Über die konnte ich mich manchmal ja nicht so richtig freuen, weil ich immer.
Sieg gegen Leverkusen?
Ich hatte immer das Gefühl, da haben wir einfach nur Glück gehabt. Und das ist falsch. Also, das ist halt tatsächlich einfach auch keine Herangehensweise. Und ich ärgere mich da auch über mich selber. Aber ich kann einfach nur sagen, dass ich das momentan wirklich echt nicht fühle und es mir schwerfällt, die guten Sachen zu genießen und mich ganz viele Sachen schlimm und hart nerven. Und das drückt meine Stimmung gerade sehr. So, und ja, ich bin am Ende gestern echt irgendwie so, oh ja, nee, 1:1 ist in Ordnung, das war jetzt nicht ganz schlimm, das war jetzt nicht ganz toll, die Zahlen stimmen, das ist schon so. Ich bin nicht zufrieden nach Hause gegangen und das ist eigentlich scheiße. Ich möchte mich gerne mal wieder richtig doll freuen können. Ich brauche dafür übrigens nicht Europa, ja.
Aber Sebastian, kann ich dir kurz erklären, warum die langweilige Saison, die du gerade angesprochen hast, und ja, ist richtig, das haben wir uns alle so ein bisschen gewünscht, nicht die langweilige Saison ist, die ich eigentlich haben wollte.
Na, jetzt komm.
Jetzt wird der feine Herr noch wählerisch, ja?
Ja, wenn Langeweile dann, so wie ich es will. Nein, Quatsch. Aber das Problem ist, das, was Steffi gerade so ein bisschen angesprochen hat. Du hast halt, und du ja auch, also du hast ja selber gesagt, die Saison ist deswegen langweilig, weil wir halt so eine Hinrunde gespielt haben, wo wir fast alle, was heißt fast alle, de facto alle unsere Punkte geholt haben, die wir irgendwie brauchen. Und jetzt trudeln wir halt so ein bisschen dahin, wo wir nie wieder hin wollten, aber dann doch eben mit der schlechten Rückrunde. Meine langweilige Saison wäre aber, die ich gerne hätte, wäre, wenn wir halt auf einem konstanten Mittelfeldniveau in der Bundesliga spielen, nicht nach oben schauen müssen, aber auch nicht nach unten schauen müssen konstant und nicht uns die ganze Zeit bewusst sind in der Rückrunde, dass wir im Prinzip ohne die übererfolgreiche Hinrunde jetzt ziemlich weit unten drin stehen würden und ziemlich große Probleme haben müssten. Eine langweilige Saison, so wie ich sie haben will, ist nicht, dass wir sagen, oh Gott, was soll das erst werden, wenn wir nächste Saison in der Hinrunde mit einer ähnlichen oder der gleichen Mannschaft diese Spiele, die wir in der Hinrunde alle überraschend gewonnen haben, nicht mehr gewinnen und dann da stehen, wo, keine Ahnung, Wolfsburg jetzt gerade steht oder so. Das ist nicht die Art von Langeweile, die ich will, sondern ich will eine langweilige Saison, so dass ich sagen kann, ja, okay, wir spielen halt Mittelmaß Bundesliga und das aber auch konstant. Wir gewinnen die Spiele wie zum Beispiel gegen St. Pauli, zum Beispiel gegen Bremen, die in dem Moment, wo wir gegen sie spielen, unten drin stehen und vielleicht selber eine Krise haben. Die können wir gewinnen. Gegen Bayern haben wir nichts zu holen, gegen Leverkusen haben wir nichts zu holen. Vielleicht gewinnen wir mal oder vielleicht machen wir mal einen Unentschieden so als Überraschungsmöglichkeit, dann habe ich Spaß an so einer langweiligen Saison. Jetzt, im Moment, ist das genau das, was Steffi beschrieben hat. Ich habe halt keine Möglichkeit, mich auf irgendwas zu verlassen, was diese Mannschaft kann oder nicht kann. Ich habe keine Möglichkeit, vorher zu sagen, okay, das Spiel wird verloren gehen, das Spiel werden wir vielleicht, da können wir was gewinnen oder so. Ich muss halt jede Woche zittern, ob wir wieder unten nach unten durchgereicht werden.
Quadrobi sagt, original das. Das war genau das Verlässliche. Das ist genau mein Punkt.
Aber ganz ehrlich, wer hat denn das? Also wer hat denn außer dem obersten Drittel vielleicht und womöglich dem FC Augsburg, aber da sah es zwischendurch auch anders aus. Aber das ist doch genau, es gibt kein gefestigtes Mittelfeld in der ersten Bundesliga. Du guckst entweder nach oben oder du kannst jederzeit abrutschen. Und das kann Mönchengladbach sein, das kann Wolfsburg sein, das kann auch irgendwann mal eines schönen Tages Augsburg sein. Auch wenn das Unwahrscheinlichste ist.
Aber ich meine, so ein Augsburg wurschtet sich seit Jahren.
Die haben halt schwarze Magie. Also das ist ja noch was anderes. Das wissen wir ja nur.
Nee, aber
wo ist unsere schwarze Magie?
Das gibt verlässliche Spielweisen.
Und
da
ist ein
Freiburg. Ein Freiburg.
Ja, Freiburg ist.
Ja, exakt.
Robi, Freiburg ist zwei Etagen über uns.
Ja, würde ich auch sagen.
Ja, aber da können wir.
Da haben wir.
Das
ist nicht langweiliges Mittelfeld, das ist Kampf um Europa.
Naja, gut, jetzt nicht mehr, aber wir hätten sie gerne noch mehr.
Ja, aber waren sie ja jetzt wiederholt und werden sie auch wieder sein. Also
aber guck mal, das Problem ist doch, dass wir jetzt im Moment zwei Plätze unter Freiburg stehen und du sagst, Freiburg ist Kampf um Europa. Wir sind 5 Punkte hinter denen. Die 5 Punkte, die wir hinter ihnen sind, wären wir nicht, wenn wir die ganze Saison so gespielt haben, wie wir im Moment spielen.
Wenn wir die Punkte geholt haben, die wir nach XG hätten holen können, werden wir, und Freiburg auch, werden wir 4 Punkte sogar hinter Freiburg.
Cool. Dann würde es mir viel besser gehen.
Da wären wir auch auf Platz 10 übrigens.
Ja.
Also, ja, aber es geht ja um strukturelle, um eine grundsätzliche Stabilität, die du dir forderst. Und die hat Freiburg einfach viel, viel mehr als wir. Und wenn wir jetzt mal situativ in einer Saison bei denen in der Nähe stehen oder auch irgendwann mal vor denen stehen und deswegen plötzlich europäisch spielen, heißt das noch lange nicht, dass wir irgendwas davon an grundlegender Stabilität haben. Und dann können wir natürlich trotzdem wieder ins Kleinere kommen, nämlich in die aktuelle Spielweise. Und ja, die ist fehleranfälliger, als sie vielleicht auch schon war vor 4 Jahren oder so. Aber trotzdem haben wir ja ein paar grundlegende Sachen, die in den halbwegs okayen Phasen der Saison funktioniert haben und es ist eine gut stehende Innenverteidigung, eine gut stehende Restverteidigung, dass wir kompakt sind, dass wir schwer zu bespielen sind, dass wir den Gegner stressen und dass du in so einem Spiel gegen St. Pauli eher davon ausgehst, dass du gewinnst, als dass du verlierst und viel, viel mehr wird es nicht werden, glaube ich.
Denke auch.
Ehrlich gesagt. Und der andere Punkt ist der, und da kann man auch die ganz konkrete Situation angucken, wir sind jetzt die vor denen stehen. Die müssen gewinnen, wir müssen nicht gewinnen. Wir müssen die nur auf Abstand halten. Und das kommt auch noch dazu, würde ich sagen. Ja, das deswegen ist dann unentschieden Situation. Erstmal im Resultat völlig okay für mich.
Ja.
Solange wir nicht gegen Wolfsburg verlieren.
Ja, also ich glaube.
Ja, Steffen, aber das ist unsere jetzige Situation. Wenn wir sozusagen den Blick mal ein bisschen weiterschweifen lassen, auch was den kommenden Sommer angeht und wie wir da vielleicht eine Mannschaftsumstellung sehen werden, das, was Sebastian auch gerade angesprochen hat. Ne?
Ja.
Du wirst ja mit hoher Wahrscheinlichkeit ein paar Spieler verlieren im Sommer und musst dann auch wieder Leute ersetzen. Und dann sehe ich halt, sagen wir mal so, ich wünsche mir, dass wir in der nächsten Saison nicht mehr diese krassen Gegensätze haben zwischen Hinrunde und Rückrunde, sondern das vielleicht ein bisschen gestreckter auf die ganze Saison einteilen und am nächsten 28. Spieltag ungefähr wieder dastehen, wo wir jetzt stehen. Und du hast recht, natürlich, wenn wir das als Resultatsport ansehen und sagen, gegen einen Absteiger, der ja vielleicht ein bisschen tiefer hinten drin steht und so, bla, 1-1, alt gut, wir müssen sie nur auf Abstand halten, unterschreibe ich dir jederzeit. Trotzdem halt mich im Stadion am Sonntag extrem unwohl gefühlt mit dem, und ich weiß, ihr habt das anders gesehen, mit dem Wissen, da ist ein so ein Sonntagsschuss, wie das 1-0 war und wir gehen wieder ohne Punkte nach Hause.
Genau, Robi, genau das. Das war original mein
Gefühl. Und klar, das kann immer passieren, da gebe ich
ja,
recht.
Eben.
Und wir werden nie das Gefühl haben, oh cool, wir können hier elegant und in Ruhe durch so eine Saison schwimmen, irgendwo auf dem 9. bis 12. Platz oder so. Das wird nie passieren, das ist mir klar. Bloß ich hätte das halt vielleicht so ein bisschen verteilter, wo die Punkte gesammelt werden, sodass man von Woche zu Woche das Gefühl hat, okay, ja, letzte Woche war vielleicht nicht cool, aber jetzt kommt St. Pauli, da ist was zu holen. So, weiß ich nicht, habe ich nie dieses Gefühl, wo ich sage, wird schon. Ne? Was Sebastian gesagt hat, wir brauchen noch einen Sieg. Jetzt hat er gesagt, wir brauchen noch 5 Unentschieden.
Ja, ich habe gesagt, vor dem Spiel 2 Siege und jetzt,
genau.
Man kann ja aus 5 Punkten nicht das Siegen machen. Das,
genau.
Gesagt, 5 Unentschieden reichen halt auch.
Wenn wir einfach sagen, ja, okay, wir brauchen noch 2 Siege, wir sind 28. Spieltag. Und es bleibt aber auch bis zum 30. Spieltag so, dass wir sagen, okay, am 31. haben wir die 2 Siege und müssen nicht umschwenken, oh, vielleicht habe ich nur 5 Unentschieden, ah, vielleicht habe ich nur 4 Unentschieden oder so, weißt du?
Oh, Robi, darf ich dir kurz was sagen?
Na.
Also zuallererst, weil ich bin doch eigentlich vom Gefühl her komplett bei euch. Ich bin auch bei den ganzen Meckerköppen, außer die gegen Freddy Reno stinken.
Da bin ich natürlich nie.
Da bin ich natürlich nicht. Bin ich doch vom Gefühl her auch. Und ich musste nach Hause kommen, mir dann nochmal kurz die Fakten anschauen, mir dann nochmal so ein bisschen die Perspektive auch von St. Pauli anschauen und sagen, ja, also wir brechen da manchmal ein bisschen einseitig den Stab über Steffen Baumgart, möchte ich mal so sagen, weil der macht genau das, was von ihm verlangt wird.
Ja,
aber hast du was gemerkt? Ich habe den Namen Baumgart überhaupt nicht einmal erwähnt.
Ja, aber lass mich kurz ausreden. Die einzige Person, vor der sich Steffen Baumgart irgendwie rechtfertigen muss, und das macht er nur mit Blick auf die Tabelle, egal wie es im Stadion aussieht, ja, ist Dirk Zingler. Und da muss ich sagen, da kann er wirklich sehr lächelnd durch die Gänge gehen und relativ entspannt da durchlaufen, weil da wird nichts passieren. Die Person, die krassesten Aufgaben im Sommer hat, ist nicht Steffen Baumgart, sondern das ist Horst Held.
Ja.
Weil
man würde ja hoffen, dass sie das ein bisschen zusammen machen, aber du hast recht, ja.
Nee, wieso? Das ist nicht die Aufgabe von Steffen Baumgart, da Spieler zu holen. Das macht halt.
Nee, Horst. Aber er könnte ja sagen, was er haben will.
Ach, das macht Union nicht, dass sie irgendwie für einen Trainer irgendwas holen. Sondern es ist relativ klar, diese Innenverteidigung, die ein absolutes Asset ist für Union und wo sich Union auch von allen anderen Mannschaften im Keller irgendwie oder in der unteren Tabellenhälfte unterscheidet. Ja, weil die einfach sehr gut ist und auch gut eingespielt. Und darauf können sie sich verlassen, auch in so einer wirklich sehr bescheidenen Rückrunde. Kannst du dich im Prinzip darauf verlassen, dass die.
Ja, man hat gesehen, was passiert, wenn Diogo Late fehlt, übrigens.
Genau,
auch, muss ich sagen.
Und also die muss ersetzt werden. Und das zweite ist halt Stichwort Torhüter verbessern und besser machen. Die Nachfolge von Michael Spurning auf der Torwarttrainerposition halte ich schon für auch echt relevant.
Mhm.
Und das sind die großen Aufgaben. Und ansonsten, wenn es so weiterläuft. Und wir bewerten die Rückrunde ja aus der Jetzt-Perspektive. Dass die jetzt 3 Spiele gewinnen, dann sagen alle super Rückrunde und dann geht ja die Rückrundentabelle nach dem 34. Spieltag. Und du hast immer solche Phasen. Ich verstehe das, was du sagst, alles zu 100%. Ich würde auch immer sagen, gewinnt mal gerade kurz bevor es kritisch wird. Jeder will das ja. Ja? Aber du hast ja immer Phasen, wo es mal nicht läuft und mal Phasen, wo es richtig gut läuft, diese Wellenbewegung. Das, was mich halt ein bisschen abnervt, und das habt ihr ja auch schon gesagt, ist halt, dass bei Union das manchmal so ist, dass ein Spiel richtig gar nicht läuft oder in der Halbzeit gar nicht läuft und man gar nicht so das Gefühl hatte, irgendwie, die spielen ihren Stiefel, die sind halt konstant, und dass die Ergebnisse dann anders sind. Das ist dann halt manchmal so, aber dass die Spielweise ja auch nicht konstant ist von Union. Dass sie halt diese zweiten Bälle, diese Intensität manchmal nicht hinbekommen, weil das manchmal auch einfach gegen dich laufen kann. Das ist halt super nervig, dass du halt wirklich nicht weißt, was dich da erwartet. Und wenn ich für mich spreche, ja, das sind jetzt so die Fakten, weshalb ich sage, da kann man über Baumgart meckern, aber der hat im Prinzip da, wo er recht haben muss, hat er recht, nämlich Platz in der Tabelle und Punktezahl. Und was mich aber wirklich bedrückt, ist, ehrlich gesagt, dass ich überhaupt nicht so begeisterungsfähig mehr bin im Stadion. Ich kann mich noch nicht mal richtig aufregen. Ich brülle auch nicht mehr so viel rum. Vielleicht bin ich auch super gechillt, weil ich so viel durch den Wald laufe. Aber in Wirklichkeit ist es so, dass mich das einfach nicht anhebt aktuell. So. Und das, ich kann genau sagen, dass mich aber andere Sachen wahnsinnig anheben. Zum Beispiel, wenn ich Spiele der Frauen verfolge, da bin ich völlig dabei. Und das begeistert mich richtig. Bei Union begeistert mich aktuell gar nichts. Und ich finde es halt auch ätzend zu sagen, ja, wir wollen einfach, dass da nichts passiert. Das ist ja im Prinzip diese Aussage, die Zingler mal gemacht hat, als er gesagt hat, wer hier den Fußball entwickeln will. Obwohl er es gar nicht so gemeint hat, aber das ist das, was jetzt irgendwie die ganze Zeit im Raum steht.
Ja.
Und das ist so diese...
Völlig unerwartet.
Das ist dann halt so diese postulierte Anspruchslosigkeit, die nervt mich total. Weil auch wenn Fans sagen, hey, wir gehören ja auch gar nicht in die Bundesliga. Natürlich gehört dieser Verein mit all dem, was die letzten Jahre geschaffen wurde, gehört er ganz genau in diese Bundesliga.
Und was denkst du, was der Alte sagen würde, wenn du ihm erzählen würdest, wir gehören da ja gar nicht hin?
Ja, also
da würde der schon den Kopf abschrauben.
Ja, alles, was in diesem Verein aufgebaut wurde, spricht halt, wir sind ein Teil dieser Bundesliga. Deal with it. So, und das gilt für die eigenen Fans, aber es gilt auch für den Rest dieser Bundesliga. Ja, ja. Und das nervt mich halt, dass da jetzt so ein bisschen so eine gewisse Anspruchslosigkeit beim Fußball irgendwie eingekehrt ist, nach dem Motto, Hauptsache jetzt erstmal nicht absteigen im nächsten Jahr, damit wir das Stadion bauen können.
Ja.
Und ich finde...
Aber ganz kurz, Sebastian, gab es doch vorher auch. Also das ist doch die Haltung, die fehlt doch dann eher eine Weiterentwicklung der Haltung. Weil die Haltung, dass wir Hauptsache nicht absteigen, die haben wir, seit wir aufgestiegen sind.
Ich finde,
das war auch unter Fischer so.
Das wird auch nicht, das finde ich auch okay, nicht absteigen. Mir geht es darum, dass halt.
Finde nicht absteigen auch super.
Also, das ist völlig fein. Ich sage halt nur, dass dieses, wer den Fußball hier entwickeln will, wird gefeuert. Dass diese Nummer einfach so plakativ jetzt auch irgendwie in den Köpfen drin ist, dass das mit Steffen Baumgart verbunden wird, obwohl er das ja auch gar nicht gesagt hat. Ja, möchte ich mal kurz sagen.
Ja.
Ich glaube, dass es sein persönlicher Anspruch ist im Übrigen.
Ja, wahrscheinlich nicht, aber der will natürlich also Steffen Baumgart möchte Bundesliga-Trainer sein und bleiben.
Ja, genau.
So.
Und da sind wir uns auch übrigens einig.
Union möchte Bundesliga-Club auch sein und bleiben. Und ich sehe, ehrlich, also wenn jetzt nicht alles total schief läuft, jetzt noch in dieser Rückrunde, und dann muss richtig alles schief laufen, dann wird Steffen Baumgart auch über diesen Sommer hinaus Trainer bei Union sein und es sieht dann vielleicht auch alles so aus, wenn es normal weitergeht, dass es auch nach der nächsten Saison sein wird.
Es ist übrigens auch nicht mein Punkt, dass ich denke, Steffen Baumgart bringt das nicht über die Ziellinie. Das ist überhaupt ja nicht mein Problem. Es ist wirklich eher mein Problem, das ein bisschen so wie Drobi vorhin beschrieben hat und auch so ein bisschen fehlende Verlässlichkeit. Und ich mochte es lieber, als die Leute uns gehasst haben. Und ich fand die Aufkleber Terrorfußball Köpenick fantastisch. Und jetzt ist irgendwie so, die machen alles total langweilig und ich möchte dieses Spiel nie sehen müssen. Und das geht halt leider allen so, auch den unbeteiligten Menschen.
Aber den Terrorfußball, der ist doch jetzt gar nicht so weit weg. Also,
ja, wollte gerade sagen.
Frag mal Leverkusen, wie sie das fanden, als sie gegen uns gespielt haben. Also das ist doch... Das war doch auch Verhinderungsfußball.
Aber sowas passiert zu selten in erfolgreich, wisst ihr? Das wäre, also wenn
die. Ja, aber die Spielweise ist ja nicht groß anders.
Ja, wenn das unsere Standardantwort wäre, dann wäre ich damit total zufrieden, ehrlicherweise.
Ich frage mich halt, ob du halt dauerhaft Spieler findest, die das irgendwie.
Die auf sowas Bock haben.
Ja.
Auf Jahre hinaus darauf Bock haben.
Ja, und vor allem, ob die Talentierteren unter deinen Spielern darauf Bock haben.
Also, und ich sage nochmal.
Also ihr sagt, was man im Gleichgewicht halten muss, sind die Laune der Spieler die Fähigkeit von Horst Held, passende Leute zu finden, die die Dinge mitgehen und gleichzeitig aber auch keine allzu große Anspruchshaltung an Fußball, ja?
Das würde ich nicht sagen. Ich glaube, dass es sehr schwierig ist.
Aber wie willst du denn begeistert werden unter dem, was jetzt sozusagen zur Verfügung steht?
Ich kann auch mit einfachen Mitteln. Ich habe ja gesagt, ich kann mich an manchen Sachen, die Union oder Steffen Baumgart macht, auch erfreuen.
Okay.
Das ist überhaupt keine Frage. Und das hätte ich Steffen Baumgart nie zugetraut, dass der irgendwie eine halbwegs stabile Defensive spielen lassen kann, konstant. Das ist ja auch der Fall. Also es gibt ein paar Ausreißer, aber eigentlich in Zeitfall ist es halt ein langweiliges und uninspiriertes Spiel wie gegen Gladbach zum Beispiel. Und das geht dir dann halt dummerweise dann nicht nur 0 aus, sondern du verlierst das dann aus Versehen noch. Mhm. Okay, passiert halt. Aber es ist doch eigentlich eine Sache, die man Steffen Baumgart vorher nicht zugetraut hätte, wo er sich komplett auf Union eingelassen hat. Und das kann ich auch wertschätzen. Weil was ich nicht möchte, ist so ein absoluter, also das, was eigentlich alle Mannschaften da unten sonst haben, nämlich den Schiss, dass plötzlich irgendeine Mannschaft mal ein bisschen Druck macht. Frag doch mal Wolfsburg, wie die das in Leverkusen fanden.
Darüber freue ich mich immer noch.
So, und das haben wir halt alles nicht und das kann ich alles wertschätzen. Was mir ein bisschen fehlt, und das ist ja eigentlich das, was wir so die Saison über auch öfter mal gesagt haben und jetzt in der Rückrunde dadurch, dass sie so ein bisschen sehr erfolglos ist von der offensiven Spielweise, ist so ein bisschen diese Plan-B-Nummer. Wenn das eine nicht funktioniert, wie machen wir es denn sonst noch?
Aber die hatten wir auch nochmal seit dem Bundesliga-Aufstieg auch
nicht so.
Nie.
Nee.
Was wir da hatten, war eine stabile Defensive, eine gute Organisation, eine hohe Intensität. Und das war in dieser Saison ab und an mal nicht unbedingt immer so. Also gerade das mit der Intensität kam manchmal nicht rüber. Aber das ist, glaube ich, auch was, was sich manchmal auch der Kontrolle der Spieler und auch des Trainers entziehen kann. Und dann hatten wir häufig vorne eben in den guten Zeiten entweder sehr gut funktionierende oder sehr gute Stürmer drin. Und viel mehr war das alles nicht. Und das ist im Grunde das ist der gleiche Fu, den wir jetzt spielen. Ist jetzt vielleicht, keine Ahnung, noch ein bisschen unansehnlicher oder es gibt weniger schöne Läufe von Geraldo Becker oder wir haben uns mehr dran gewöhnt und es ödet mittlerweile nicht nur den Gegner, sondern auch uns an. Ich weiß es nicht genau, aber es ist ja, also das ist ja weiter, das Problem daran ist nur tatsächlich für die nächste Saison und das ist glaube ich wirklich ein Grund, das was Sebastian vorhin schon angesprochen hat, dass das gerade in der Defensive auch mit sehr hoher individueller Qualität einhergeht oder dadurch bedingt wird, genauer gesagt, und mindestens zwei von den dreien nach der Saison nicht mehr da sein werden. Und das ist ein bisschen problematisch. Also so. Weil wenn das nicht mehr funktioniert, dann kann es halt.
Dann kann es ganz schnell nach Süden gehen.
Dann kann es ganz schnell doof werden. Und dass denn den Soki nach dem Steffen Baumgarts Tonfall zu urteilen, nicht Teil der Lösung sein wird, liegt jetzt, glaube ich, auch auf der Hand. Aber das ist. Ich verstehe schon durchaus die Sehnsucht nach mehr Begeisterung und nach Verlässlichkeit halte ich halt wirklich für illusorisch. Es geht um, ja, du kannst halt Wahrscheinlichkeiten erzeugen. Mehr kannst du ja eh nicht machen im Fußball. Und da sehe ich auch für die nächsten Jahre nicht wirklich wahnsinnig viel Besseres auf uns zurollen.
Nö, da wird
und man könnte auch übrigens sein. Man könnte auch die natürlich die Saison darunter dadurch erzählen, dass man, wenn man einfach mal schaut, hätte André Ilic die Tore gemacht, die er nach XG hätte machen können. Nein, also dann würden wir über was ganz anderes reden jetzt. Das ist halt wirklich der Punkt. Ne? Ja. Also das ist ja auch, also es spielen eben auch Zufälle rein. Es spielt Glück und Pech rein. Und dafür bin ich tatsächlich mit dem Saisonverlauf noch einigermaßen zufrieden. Und ja, das mag anspruchslos oder wenig ambitioniert klingen, aber ich sehe auch, also mir fällt kein Trainer ein, der das irgendwie groß ändern könnte. Mir fällt keine Kaderplanung ein, die das groß ändern würde. Also so jedenfalls nicht ad hoc. Und die Male, dass es versucht wurde, mehr Offensivfußball einzuführen, ging es bisher immer auf Kosten der Defensive und hat uns beinahe das Genick gebrochen. Das hat auch Fischer versucht, das hat ein ganz bisschen Bo Svensson versucht, aber dann auch schnell nicht mehr. Das hat Steffen Baumgart am Anfang versucht und ist auch auf die Fresse geflogen. Ja.
Ja, und ich hätte jetzt auch gesagt, wenn Vielleicht. Wir schauen, welche Mannschaften an sich also oder Clubs Schwierigkeiten haben, sich irgendwie in dieser Bundesliga noch zu halten, Grüße nach Gladbach auch, da würde ich sagen, ist das so ein bisschen der Punkt, wo wir rein müssen. Und eigentlich sind wir dort und die Begeisterungsfähigkeit, ich sage nicht übrigens, dass so ein Spiel, also ich kann auch mich an schlimmen Spielen begeistern, aber im Moment habe ich so das Gefühl, dass es wirklich so eine prinzipielle Ambitionslosigkeit irgendwie ist und ich hoffe, dass es einfach gelingt, diesen Satz, den Zing da genannt, der ist mir so oft im Stadion gesagt worden, ne?
Ja.
Das ist wirklich schlimm, dieser Satz.
Das ist wirklich grauenvoll.
Dass er da irgendwas findet, um das irgendwie nochmal in was Positives zu drehen. Weil wir verstehen ja eigentlich alle, was er gemeint hat, aber das schwebt jetzt so wie so ein Etikett da irgendwie rum und ja.
Nochmal, völlig unerwartet.
Ja, natürlich, weiß ich doch, Robert, aber man muss ja mal auch sagen.
Aber um vielleicht dieses schlimme Wort Verlässlichkeit nochmal ein bisschen zu relativieren, weil ich glaube, so wie ihr das jetzt gesagt habt, habe ich das überhaupt nicht so gemeint, dass ich erwarte, dass wir verlässlich Mittelfeld spielen, weil ich bin völlig bei euch, das wird es in der Bundesliga so nicht geben und wahrscheinlich auch in der zweiten Liga nicht, da muss man dann schon nach unten gucken weiter. Aber das, was Hans-Martin gerade so in einem Nebensatz gesagt hat, ich glaube, das trifft es relativ gut. Das will ich halt nicht mehr. Ich will nicht mehr am 28. Spieltag sagen müssen, dafür bin ich mit dem Tabellenplatz aber eigentlich noch ganz zufrieden. Sondern ich möchte sagen, wir stehen da, wo wir hingehören.
Tun wir aber auch.
Naja, kann man so sehen und so sehen.
Aber nochmal, wir sprechen ja das aus, was im Stadion so ringsum auch gesagt wird. Ja, das ist jetzt ja keine Einzelmeinung von uns
unterschiedlich,
hier.
Da wird ja auch viel Quatsch erzählt.
Ja, aber da waren jetzt nicht so viele Leute im Stadion, die wahnsinnig zufrieden mit dem Spiel waren.
Ja.
Nee, also bis auf Steffen Baumgart, der hat ja gesagt, das ist ganz gut gelaufen.
Mit Steffen Baumgart hadere ich übrigens ja nicht so sehr wie fast alle anderen.
Aber du mochtest den ja am Anfang auch mehr als fast alle anderen.
Das ist möglich. Also,
nee, wobei, also natürlich ist das auch ein bisschen seine Rolle als Cheftrainer, aber ich finde, da wird auch relativ viel auf ihn projiziert, was vielleicht nicht unbedingt alles seine Schuld ist, das ist richtig.
Das meine ich.
Mich nervt sein Tonfall in PKs mehr.
Ja, aber das ist eine andere Geschichte.
Ja, ja.
Genau. Schaue ich mir zum Beispiel nicht an.
Genau, das hilft. Unterdessen das die Fußballspiele gucken mir halt schon an.
Das ist natürlich ein wahnsinniges Privileg zu sagen, irgendwie, ich schaue mir es halt nicht an, weil es so schlimm ist. Dann ist es halt nicht
wegen schlimm. Ich erwarte von diesen Pressekonferenzen einfach nicht viel Erkenntnis gewinnen und das ist okay.
Wollen wir zu dem Spiel noch irgendwas sagen? Vorhin hier noch ein bisschen.
André Ilic hat sein erstes Heimspieltor in dieser Saison gemacht und ich habe mich sehr für ihn gefreut.
Ich auch.
Ja, ich habe auch gefreut,
hat ein ziemlich gutes Spiel gemacht.
Verschossen hat und nicht André Ilic.
Ja, Derek Köhn hat ein ziemlich gutes Spiel gemacht. Ja. Fand ich.
Genau, das ist auch ein guter Punkt nochmal zu sagen. Also Derek Köhn, wie viele Standards er tritt und dass das halt insgesamt schon auch immer besser wird.
Ja.
Und dass man auch jetzt nicht das Gefühl hat, jetzt müsste man für die Standards Trimmel einwechseln. Fand ich gut.
Ja.
So als Entwicklung.
Ja, und ansonsten war es halt wirklich, es war nicht für den neutralen Zuschauer sicherlich kein schönes Spiel.
Gut, da kommen wir wieder zusammen.
Ne? Darf ich noch einen Hinweis geben?
Die Rasenfunkbesetzung hat mir ein bisschen leid getan, aber nu.
Also unabhängig.
Aber ein, zweier Till, der kennt das eh schon.
Darf ich ganz kurz weg vom Fußball so ein bisschen, also vom Fußball auf dem Rasen, hin zu einem Hinweis. Also scheiß DFL, scheiß DFB, das singt man ja mit Leidenschaft, aber scheiß IMK, also da muss man...
das habe ich auch noch lange nicht gehört. Ja.
Da müssen ja wirklich sehr viele Leute erstmal überlegen, was da gemeint ist. Da müssen wir noch mal kurz in eine Diskussion gehen, wie man das vielleicht besser machen kann, dass man Innenministerkonferenz
Ja, das ist ein bisschen holprig, ne? Wenn man scheiß innen.
Das schimpft sich halt auch schlecht.
Das ist schlimm, ja.
Und das klingt halt auch eher nach irgendwie so eine Abkürzung bei der Bundeswehr oder so. Also.
Aber jeder, der sich ein bisschen mit Fanpolitik auseinandersetzt, weiß, was das bedeutet.
Aber das zieht halt nicht so. Hast du ja auch gemerkt, also das war jetzt nicht so voller Leidenschaft im Stadion.
Ja, es war auch ganz wichtig, dass die Waldseite dann unmittelbar im Anschluss daran sofort mit Scheiß St. Pauli anschließen musste, damit niemand darauf kommt, dass das irgendwie gay ist oder so.
Ja, das ist richtig, dass das, aber das machen sie ja auch bei anderen Mannschaften.
Genau.
Ja. Aber ich wurde von einem angehenden Jungunioner neben mir gefragt, was IMK heißt. Also das ist nicht jedem klar. Ne?
Das sind Investoren. Ja,
der angehende Jungunioner ist, glaube ich, fällt auch nicht in die Gruppe derjenigen, die sich mit Fanpolitik auseinandersetzen.
Vielleicht ist das der
Vermutlich.
Anfang.
Vermutlich. Ja, ja, dann ist doch super.
Geht er jetzt los, ja, genau.
Ne? Vielleicht hat es zum Nachdenken angeregt.
Genau.
Dann
das wollen wir doch.
Noch eine Sache, weil es gab ja vorneweg noch eine Choreo für die 25 Jahre Oranienburger Frösche. Fand ich sehr,
sehr schön gemacht.
Ja, von der halt ein bisschen wenig gesehen, aber das lag an den
hochgestreckten Schals.
Und an der Perspektive, die darauf hattest.
Und ich fand das Banner für die Mitarbeitenden von Union, die jetzt nicht mehr da sind, weil sie gegangen wurden oder selbst gegangen sind, wissen wir ja jetzt hier nicht im Detail, wichtig und würde da nochmal den Hinweis geben, dass man als Verein da auch so ein bisschen darauf achten muss, wie viel Seele, sage ich jetzt mal, um so dieses große Wort zu benutzen, man aufgibt.
Mhm.
Das ist, glaube ich, eine Gratwanderung, die Union da gerade beschreitet, von der ich jetzt nicht sagen kann, die ist auf jeden Fall erfolgversprechend.
Mhm.
So diplomatisch würde ich das jetzt mal ausdrücken. Und ich beobachte das mit Sorge.
Also,
und dieses Transparent hat das genauso ausgedrückt, weil die gesagt, da stand jetzt, ich...
Es ist mehr als ein Job.
Es ist mehr als ein Job, also es ist halt so eine Berufung. Und das, davon hat Union ja sehr lange gelebt, sehr viele solche Menschen im Verein zu beschäftigen, die halt auch viel mehr gegeben haben als das, wofür sie bezahlt wurden, um es mal so zu sagen.
Ja.
Und ich verstehe, dass man im Zuge von Professionalisierung auch professionelle Leute braucht für bestimmte Sachen.
Dann sollte man aber auch professionell bezahlen.
Aber dann, also das, was Robi gerade gesagt hat, aber das gilt natürlich, das gilt auch für andere Vereine. Union ist da ja nicht ganz alleine mit der Art. Und aber man muss ein bisschen gucken, dass das irgendwie noch Union ist.
Ja, ich habe ein bisschen Sorge, so in vielerlei Hinsicht in Beliebigkeit zu versinken.
Stichwort Augsburg und so, ne?
Ja.
Genau. Also da, das würde ich jetzt mal so...
Hier waren die Römer nicht.
Ja. Ich würde es einfach für uns alle mal zum Nachdenken und drauf schauen. So, in den nächsten Monaten.
Ja, gut, aber was willst du machen? Also ich meine...
Naja, einfach beobachten. Beobachten und bewerten. Mehr können wir nicht machen.
Ja.
Also wir stellen die Leute nicht ein und wir trennen uns nicht von Leuten. Ich sage ja, das hat ja jetzt auch nichts damit zu tun, ob man sich jetzt nur aktiv von Leuten trennt. Das hat ja manchmal auch was damit zu tun, ob man Menschen auch eine Perspektive sonst noch gibt weiter oder angemessen bezahlt. Da gibt es ja verschiedene Sachen. Aber es ist jetzt wirklich in einer Masse gerade passiert, die letzten Monate, dass ich sage, das betrachte ich mit Sorge.
Und halt auch an Stellen, wo du sagst, ich gebe ein Beispiel. Ein Hausmeister ist in der Regel vor allen Dingen ein Hausmeister, der ein bestimmtes technisches Know-how hat, aber der nicht so eine wahnsinnige Außenwirkung hat. Und das ist eine Person, die wichtig ist und vor allem dann, wenn sie fehlt. Aber ein guter Hausmeister ist leichter als durch einen anderen guten Hausmeister zu ersetzen, als jemand, der dein ganzes Außenbild prägt. Also der auch die Art, wie du als Verein wahrgenommen wirst, prägt. Und das sind dann schon harte Schnitte und ich glaube, du verlierst Wissen, du verlierst Haltung und auch so ein Stück, naja, es gab halt immer diese Devise, wir arbeiten halt mit Unionern. So. Und das war ein wichtiger Punkt. Also das heißt nicht, dass die Leute nicht professionell waren, ja, im Gegenteil, die waren auch hochprofessionell. Aber die haben, die waren das einfach schon, bevor Union das war, ganz einfach. Und es war dann einfach, mit Unionern diesen Verein zu gestalten. Und ich möchte diesen Verein nicht mit Dienstleistern gestalten, ehrlicherweise. Und das heißt nicht, dass das schlechte Dienstleister sind, aber die sind halt Dienstleister und nicht Unioner. Und das würde ich gerne, naja, ich hätte gerne, dass darauf geachtet wird. So.
Ja.
Naja, mal schauen. Wie gesagt, ich kann es im Moment jetzt nicht endgültig bewerten, was das für Auswirkungen hat, aber nun ja.
Schauen. Ja, das, was Steffi mit Beliebigkeit sagt, dass die Gefahr droht, ist schon...
Das, ja, ne? Aber es betrifft, wie gesagt, viele Bereiche, also jetzt nicht nur den einen. Und dann hätte ich noch eine Sache, die mich wahnsinnig aufregt.
Reden wir eigentlich noch über das Frauenspiel, oder nicht?
Ja, genau, das wollte ich, da wollte ich ihn gerade hinleiten.
Ah, okay.
Die Terminierung des Heimspiels. Das Frauenspiel?
Ach so.
Terminierung des Hinspiels gegen Heimspiel gegen FC Bayern.
Hm. Fantastisch.
Mittwoch, 22. April, 18 Uhr. Ich habe nur aufgeschrieben, kotz, kotz, kotz. Also wirklich, also wie, ich verstehe alle Nöte und ich verstehe, also weil halt irgendwie unbedingt die UEFA sagt, die Halbfinals der Champions League müssen am Wochenende sein, was ich auch schon mal in Frage stellen möchte.
Ja.
Aber wir haben jetzt so viele Wochen keine Spiele.
Na, ist doch Länderspiel jetzt.
Ist mir doch, ja, aber das geht dann, oder was? Ach, ich weiß.
Nein, der Punkt ist, dass, also.
Ist doch alles zum Kotzen.
Ich weiß jetzt nicht genau, wie die Reihenfolge war, aber sagen wir mal so, Obersticht unter, die UEFA setzt den Rahmenterminplan fest. Und dann sagt die Bundesliga, also der DFB in dem Fall, an dem Wochenende machen wir trotzdem einen Spieltag, weil keiner von uns im Verein wird das Halbfinale erreichen. Dann ist auch egal. Also das ist halt, glaube ich, der Kardinalfehler. Die Argumentation, dass wenn die Champions League der Frauen auch in den Wochen stattfindet, aber man kann ja auch andere Wochen, in denen die Champions League der Herren stattfindet, dass sie dann halt in der Sichtbarkeit darunter leidet, finde ich auch so ein bisschen fragwürdig, weil vor allem ja an dem Tag auch ein Ligaspieltag der Männer in fast allen Ligen in Europa ist. Also das ist irgendwie so, aber gut. Und wenn es aber dann so ist und dann legt halt wirklich der DFB auf denselben Tag einen Bundesligaspieltag und wenn sich dann ein Verein aus der Bundesliga für das Halbfinale qualifiziert, wie es dem FC Bayern gelungen ist, dann stehen sie vor einem Problem. Und das ist schon ziemlich scheiße und in dem Fall auch nochmal speziell scheiße, weil man wahrscheinlich bei dem vermutlich eher besseren Wetter mit dem großen Namen FC Bayern und ein bisschen Vorlauf und am Wochenende nochmal auch ordentlich hätte ZuschauerInnen mobilisieren können und vielleicht nochmal den Schnitt nach oben ziehen, einen schönen Fußballnachmittag hätte machen können. Und Mittwoch 18 Uhr ist halt wirklich... für viele, viele eine Scheißzeit.
Ja, das ist richtig scheiße. Also mich nervt es so ab, also jetzt gar nicht, weil ich irgendwie allein an mich denke. Also ich werde es wahrscheinlich jetzt nicht schaffen so, weil ich an dem Tag...
Zum HFC gehst?
Also ich bin in Halle Saale, ist richtig, aber ich gehe natürlich nicht zum örtlichen komischen Verein. Ja, aber das... Trotzdem, also vielleicht kriege ich es noch hin und ich komme um diese Dienstreise drumherum, aber ich muss mir was Besseres einfallen lassen, als ich will zur Union. Mal gucken.
Sag du, ich will zu den Union Frauen, dann geht's.
Sticht alles.
Ja, genau. Aber, also was Hans Martin sagt, ist glaube ich der wichtigste Punkt. Da terminiert jemand einen Spieltag auf einen anderen Spieltag. Und wundert sich dann vielleicht, warum es da Kollisionen geben kann. So, das ist so, wie manchmal Sachen gemacht werden. Ne? Ja, im besten Fall klappt es dann auf jeden Fall. Aber wenn nicht, dann ist richtig scheiße. Und da stehen wir jetzt gerade. Ich sage dazu nur, ich freue mich auf den Tag, an dem die Frauenbundesliga nicht mehr vom DFB verantwortet wird.
Ja.
Punkt. Können alle gepflegt kacken gehen.
Aber die Frauen Jawohl. Sehen das alle genauso.
Ja, glaube ich auch. Erschwerend kommt ja in dieser Liga jetzt noch, also da kann jetzt der DFB nicht so viel für, dass bei Werder Bremen Anfang des Jahres der Platz nicht bespielbar war, sodass jetzt Wolfsburg, die mittlerweile aus der Champions League ausgeschieden sind, aber auch jetzt im Pokalfinale stehen, wie die Bayern, also noch die meisten Außerligaspieler haben, sowohl Wolfsburg als auch die Bayern noch gegen Werder Bremen ihr Nachholspiel machen müssen. Das muss auch noch irgendwann terminiert werden. Das steht auch noch in den Sternen. Und es gibt wohl sogar Überlegungen, dass im Anschluss an den letzten Spieltag zu machen. Was ich ganz fantastisch finde.
Das ist eine gute Idee.
Das ist wirklich so absurd. Also, ja. Aber gut, das ist ja Gott sei Dank nicht unsere Sorge, weil die Frauen des 1. FC Union ja die Klasse gehalten haben und es deswegen zu keinen Verschiebungen mehr kommen kann. Und Europa, glaube ich, auch zu weit weg ist. Also auch rechnerisch.
Ja, das wird auch schwieriger, das ist richtig. In den letzten, was sind noch 3 Spieltage?
4. Ja.
Ja.
Jetzt hast du mich völlig auf den falschen Fuß
erwischt. 4. Ja. Jetzt aber nichts sagen müssen. Ja.
Okay, Leute. Dann machen wir einen Deckel drauf.
Hast du jetzt den Wutball zerbissen? Oder?
Ja, also ich möchte kurz sagen, ich habe hier keinen Wutball in der Hand.
Ich habe immer sondern im Mund.
Ja, genau. Gleich noch den Mundschutz von gestern. So. Wegen IMK und so.
Vom Schachboxen.
Genau.
Hast wieder Klappstühle geworfen.
Ich könnte jetzt viele Sachen sagen, aber jetzt würde ich sagen, wir machen den Deckel drauf.
Mhm.
So okay für mich. Das nächste Spiel ist auswärts beim 1. FC Heidenheim und da hat Steffen Baumgart die Erwartungen schon mal klar gesetzt. Wäre schön, wenn man da auch mal was holen würde. Und das sei Union ja noch nicht so gelungen bisher.
Da bin ich mit Steffen Baumgart einer Meinung. Mhm,
und ich würde sagen, es wird auf lange Zeit das letzte Mal sein, dass man in Heidenheim was holen kann, wenn man nicht selbst auch die Liga verlassen möchte.
Da bin ich mir nicht so sicher.
Ich mir sehr.
Naja, werden wir sehen.
Aber das ist auch so ein Ding, das werden wir nie ausfechten können, weil selbst wenn Heidenheim in 20 Jahren wieder in die Bundesliga aufsteigt, wirst du ja dann nicht sagen, ja, habe ich dir auch gleich gesagt.
Ich habe es immer gesagt.
Da unterschätzt du mich. Ich habe mir jetzt einen Google Reminder gesetzt.
Textilvergehen 644,
ja.
1,30, Hans-Martin kann nochmal auf Wiedervorlage.
Ja. Gut, Leute, dann rolle ich rüber zum Soundboard.
Mal gucken.
Macht's gut. Tschüss.
Tschüss.
Ciao.
Wolltest du noch über das Wolfsburg-Spiel der Frauen sprechen?
Das war meine Einleitung. Wollen wir noch über das Spiel der Frauen sprechen?
Ja, ich dachte, du meinst das Bayern-Spiel und Terminierung.
Das habe ich dann gemerkt.
Ich habe tatsächlich auch den Verdacht, ich könnte mich nur sehr unzurecht erinnern.
Doch, ich kann mich sehr gut dran erinnern.
Du bist ja auch eine Ick.
Das ist korrekt.
Die Torhüterin.
Das ist auch sehr gut so.
Daniele Bauereisen, die gestern, glaube ich, 22 geworden ist, wegcheckt und nur 2 Spiele Sperre bekommt.
Da hätten hätten
wir noch mal eine halbe Stunde drüber diskutieren können.
Nee, aber
das ist mir so egal.
Einfach, das macht dann einfach ohne mehr. Da ist ja nichts passiert. Die haben ja keine Torschüsse, die sie zu halten hatte, denn die Torhüterin. Also das ist ja also im Resultat ja nicht. Das war halt kurz kurios und dann aber nichts weiter.
Also Union hätte schon auch auf das Tor schießen können mit Janina Minge drin.
Ja, aber haben sie ja nicht gemacht.
Nee, sind ja lieber zur Eckfahne gelaufen.
Nun. Ja, es ist also.
Oh Gott, ich habe immer noch Emotionen bei dem Spiel.
Echt?
Es war ein sensationelles Spiel von Union gegen Wolfsburg.
Fahren wir jetzt nochmal ein Zwischenintro?
Komm, Sebastian, mach
schneid
einfach
doch einfach
Teil
den
A,
Teil
B
jetzt in die Episode mit rein.
Ich habe wirklich keinen Leiden damit. Egal, wirklich.
Nein, es war ein sehr gutes Spiel und es waren, was mich wirklich gefreut hat, also die ersten beiden Tore von Union wurden von neutraleren Fans als Geschenke von Wolfsburg beschrieben. Ich fand, dass die halt beide auch erpresst waren. Also Spielerinnen wurden halt so unter Druck gesetzt, dass sie Fehler gemacht haben. Und das war echt sehr hübsch, sehr schön anzusehen.
Ach ja,
guter Fußball.
Mich. Das 1:0 und 1:2 waren meine Lieblingstore der Saison. Jetzt, wo ihr jetzt sagt, ich habe sie ja sogar gesehen.
Wir haben uns ja natürlich auch noch nicht hinreichend darüber gefreut, dass quasi Marie-Louise Ether kommt und also, dass Eileen geht, war ja klar, aber das ist ja natürlich auch noch.
Da habe ich auch Emotionen zu.
Ach, Manchmal hat der Mann noch Emotionen.
Aha, okay.
Hm. Ne?
Jetzt eher Sache. Gut oder schlecht?
Beides.
Okay.
Ich hab zum Beispiel im Stadion diskutiert, weil ich gesagt habe, ist natürlich toll für die Frauenmannschaft des 1. FC Union Berlin. Ich hätte sie dann irgendwann als Option bei den Herren eigentlich gesehen.
Ja, nun ja. Aber Baume will ja bleiben.
Ja gut, das sei ihm ja jetzt unbenommen. Er wird ja jetzt auch keinen Rentenvertrag haben. Aber
jetzt sagst du.
Aber hab dann gesagt, na gut, von U19 Männer zu den Frauen, dann zu den Männern, das ist ja dann auch ein kurzer Weg. Und wo kann das klappen, wenn nicht bei Union? Und da wurde mir gesagt, nee, das würde nie funktionieren, das sind die noch nicht so weit bei Union. Wo ich dachte, nee.
Also ich glaube eigentlich, wenn jemand so weit ist, dann die.
Ja, hätte ich jetzt auch gesagt.
Wäre original meine Antwort gewesen. Und ich glaube, dass sie tatsächlich, wenn die Frauen erfolgreich spielen, damit eine viel höhere Sichtbarkeit hat als in einer Nachwuchsmannschaft. Und deswegen finde ich es eigentlich nicht unclever, also von beiden Seiten, du weißt halt, du kriegst jemanden, der wirklich was drauf hat und ich glaube auch, dass die dem Ganzen gewachsen ist in jeder Hinsicht und ich glaube ehrlicherweise auch, dass sich Aileen auch eigentlich wohler fühlt, wenn sie nicht ganz da vorne steht. Dass er das nicht kann.
Ist
aber
ja eine andere Frage.
Das ist ja schon geklärt quasi.
Das ist ja eine andere Frage, aber der Punkt, ja, den Steffi nennt, ist ja richtig, dieses mit der Sichtbarkeit und ich hätte jetzt auch gesagt, diesen Dauerdruck.
Ja.
Der ist natürlich in der Bundesliga bei den Frauen nicht so hoch, aber Jenny Zietz traue ich doch zu, dass sie auch jenseits von Öffentlichkeiten Dauerdruck erzeugen kann.
Ja, das denke ich auch.
Und wenn du den aushältst, dann kommst du dann halt auch nochmal mit anderem Druck zurecht. Und wenn aber normalerweise, deswegen war ich am Anfang so ein bisschen enttäuscht, weil ich dachte halt so, es gab häufig so U19-Trainer, die dann Frauen-Bundesliga trainiert haben, obwohl sie nie vorher irgendwas mit Frauenfußball zu tun hatten. Und wo es dann halt so nach dem Motto, ja, holt euch da mal ein bisschen Erfahrung. Ne? So. Und das hätte ich irgendwie doof gefunden, aber mit dem Wissen, dass es diese Durchlässigkeit im Zweifelsfall bei Union geben könnte,
ja,
fand ich es wieder gut. Also und fachlich finde ich es für die Mannschaft super.
Denke ich auch.
Also von meinem bescheidenen Gefühl von außen.
Das ist halt so immer das Gefühl, also das ist das Einzige, wo ich mich ab und mal noch so ein bisschen bremse, weil mir Marie-Louise Ether so extrem sympathisch und sachlich und kompetent und eloquent rüberkommt und so und ich so sehr positive Gefühle habe, dass ich dann denke, naja, über die Kompetenz weißt du ja nicht wirklich viel, das kannst du ja auch nur projizieren, also dass ich da so meinen eigenen Hype versuche zu bremsen, aber ansonsten schon das, was ihr gesagt habt. Mhm. Und was die Durchlässigkeit von Frauen in den Männerbereich angeht, halte ich das in diesem konkreten Fall zumindest bei Union tatsächlich für möglich. Ich glaube nicht, dass sie allgemein schon so weit wären. Aber es ist ja relativ deutlich geworden, dass der Verein Marie-Louise Ether unbedingt im Verein halten wollte.
Ja.
Und ihr dann zur Not eben noch einfach mal einen neuen Job geschnitzt hat, dass sie Individualtrainerin bei den Frauen war in der Rückserie der letzten Saison. Also da scheint es eine sehr große Wertschätzung zu geben.
Ja.
Und das zahlt ja dann wiederum auch auf die vermutete Kompetenz ein. Also da wird schon was da sein. Also ich freue mich eigentlich mittlerweile uneingeschränkt.
Das ist doch super. Ich habe extra nochmal nachgeguckt, ob diese Pro-Lizenz wirklich...
Sie hat die UEFA Pro-Lizenz, ja.
Genau.
Und die berechtigt halt sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen und damit
ist die super. Ist dem Fußballlehrer gleichgestellt, ja?
Ja.
Ah, cool. Ja, und das ist ja schon auch also, nicht
ich
wenig
an
Qualifikation. Und insofern, ja, ist glaube ich eine gute Sache. Und wenn man eben auch sieht, was für wie ehemalige Spieler der ersten Herren darauf reagieren.
Ja.
Jérôme Roussillon und Robin Gosens haben Herzen geschickt.
Ich freue mich ja über jedes Herz, was Robin Gosens Richtung Union schickt.
U19, sei nicht so ein Hater, die U19-Spieler reagiert haben und auch was man von den Frauen gehört hat nach Marie-Louise Ethers Einsatz als Individualtrainerin, das klingt echt nach einer runden Sache.
Ja.
Und die Volksseele freut sich ja ohnehin, glaube ich, sehr darüber.
Naja, ich finde halt wirklich, es sind einfach zwei tolle Frauen, die super gearbeitet haben und ich bin froh, dass keine davon irgendwie danach weg ist.
Ja.
Also das kommt mit hinzu, wisst ihr?
Ja, auf jeden Fall. Naja, dann kann ja Sebastian dann auch schön zusammenschneiden, dann hängt er hinten dran.
Welche ist wirklich dafür?